So, und damit herzlich willkommen zu eurem liebsten Nischen-Podcast. Zwei Räder, drei Meinungen. Ich habe sehr PS-starke Gäste bei mir, und zwar den Till.
Ja, ich sitze hier und wundere mich ein bisschen, warum du PS-stark sagst, aber ich gebe mein Allerbestes mit 48. Aber ich glaube, es geht dem Lenz ähnlich.
Ich versuche inklusiv zu sein. Los.
Da kann ich mich nur anschließen mit 42 PS, natürlich durchs Leistungsgewiss. Also das ist natürlich 45. Deutlich schneller als die M207. Und ich würde gern direkt mal mit einer Anekdote von heute starten. Und zwar auf dem Weg in die Stadt. Ich war im Auto, ne, und ich sehe das eine oder andere Motorrad, was ja wirklich schon seit längerem jetzt nicht mehr der Fall war. Und eine wunderschöne R7 und dann natürlich die obligatorischen 125er-Fahrer dahinter. Und das hat einfach in mir wieder den Drang erweckt. Und ich war heute wirklich so kurz davor, das Motorrad aus dem Winterschlaf zu wecken und einfach eine Runde zu fahren. Aber ich habe es dann doch bleiben lassen. Und dann sind wir auch schon beim Thema.
Ja. Ich denke, Winterschlaf ist aber auch ein bisschen übertrieben. Wir sind ja, glaube ich, vor einem Monat gefahren, nicht wahr?
Ja, also Silvester war die letzte Fahrt. Im Januar. Also
stimmt, Silvester sind wir sogar gefahren.
Boah, ja, Silvester war die letzte Zeit Fahrt. Das war eine richtig schöne Fahrt, auch, aber da war auch kein Salz.
Aber die eine Fahrt zwischendrin ist ja nicht aus dem Winterschlaf.
Das ist aber genau der Grund, warum er das Motorrad auch ganzjährig angemeldet hat.
Das ist richtig. Aber was ist denn jetzt euer Umgang mit dem Winter?
Ja, Till, fang doch mal an mit deinen Anekdoten aus der 125er-Zeit.
Ja, bitte.
Also aktuell ist es Abwarten und Weinen, wollte ich sagen, aber jetzt, wo du 125er erwähnst, gab es natürlich wenig Winter im Jahr. Also ich bin dann zur Schule gefahren und da gab es wenige Tage, wo ich früh aufgestanden bin und mir gedacht habe, ja, jetzt heute nehme ich den Bus, das klingt richtig spaßig. Und demzufolge bin ich dann doch auch das ein oder andere Mal bei Salz gefahren. Beziehungsweise, also nie bei Schnee oder wenn es so richtig glatt ist, so, also ich denke 4 Grad oder sowas war noch voll koscher. Alles drunter war dann schon unangenehm.
Grüße gehen an der Stelle raus an den neuen Besitzer deines Motorrades.
Der war sehr glücklich.
Der gerade den Auspuff anschaut in einem schönen herbstfarbenen Ton.
Also, aber der hat doch gesagt, das Ding wurde nie im Winter bewegt. Was soll das denn jetzt heißen?
Das habe ich doch nicht gesagt.
Nee, nur Saisonkennzeichen, nur bei schönem Wetter ist ein 125er. Ich
meine. Wurde Schluss noch für den letzten Monaten Saisonkennzeichen angeschafft und draufgeschraubt, einfach nur um es verkaufen zu können. Nee, in keinem Fall. Also ich denke, das ist, auch wenn ich jetzt durch die Straßen laufe, dann sehe ich sehr, sehr häufig 125er. Also so ähnlich oft wie Roller. Und dann, dass man aber ein wirkliches Motorrad sieht, passiert doch trotzdem noch rechts.
Wie 125er sind keine echten Motorräder?
Doch recht selten bei dem Wetter, weil die meisten sich's doch nicht trauen, aber ja.
Okay. Ja, aber da kannst du ja mit der Erfahrung von heute da schon direkt widerlegen. Ich meine, das Salzlevel ist jetzt, also kurz, um das mal zu veranschaulichen. Bei uns ist jetzt nicht so viel Salz, es hält sich wirklich in Grenzen und es ist halt komplett trocken. Es gibt allerdings, besonders wenn man jetzt auf die Autobahn fährt, so, da hat man dann schon sichtbares Salz noch, aber es ist jetzt keine wirkliche Salzwüste hier bei uns.
Es hat aber nachts Minusgrade, deswegen wird leider Gottes immer wieder nachgestreut. Aber ja.
Ja, aber Till, jetzt erzähl doch mal, was du heute alles gesehen hast. Du hast sogar noch coolere Sachen gesehen als ich.
Autos! Es hält sich aber doch im Grenzen. Also wenn ich jetzt so durch die Straßen hier laufe, dann ist es gar nicht so salzig. Es ist wirklich die Autobahn hauptsächlich. Aber ich sah heute verschiedenste Autos. Wir sind ja gar nicht bei Autos. Aber dass man Sportwagen im Winter rausholt, ist ja doch auch unüblich. Ich sah mehrere 125er. Ich glaube sogar mehr 125er als Roller. Außerdem sah ich eine R1 und noch eine V4 und einen Cruiser. Das waren die drei größeren Motorräder. Ansonsten wirklich nur die 125er. Das war's eigentlich auch schon.
Ich kann mich da nur anschließen. Ich habe heute eine 1000er Gixxer K5 oder K6 gesehen, eins von beiden. Und eine BMW, jetzt müsst ihr mich korrigieren, heißt die 9T, R9T?
R9T, ja.
Genau, die Cruiser-Version mit dem Boxermotor, auch ein sehr, sehr schönes Motorrad. Und es hat dann jedes Mal dann noch mehr geschmerzt.
Cruiser? Ist kein Cruiser.
Doch, das ist ein Cruiser.
Nein, Entschuldigung, sorry. Kann sein, dass du die R18 meinst. Das ist ein 33er Cruiser von BMW. Hat aber mit der R9T nichts zu tun. Ja, aber halt einen mit knapp 1900 Kubik, also deutlich, deutlich größer. Und der ist auch so chromfarben und sie ist an sich, sie sieht halt auch ganz anders aus als die R9T.
Ist sie verkleidet?
Oder nee, das gibt's ist dann auch, voll, gibt's, also das sieht richtig aus wie ein
Gibt's verkleidet, gibt's auch nackt, so wie meine Indien damals.
Ich Ich habe das irgendwie im Kopf, dass der wirklich mit den Füßen so nach vorne drauf saß. Es kann auch wirklich sein, dass ich mich getäuscht habe.
Dann war es aber die R18, dann war es keine R90.
Ja, das ist...
Ja, aber mit der R18 bei Salz zu fahren, beim kleinsten Anflug von Salz, ist halt, ob der Tatsache, dass das Ding einen offenen Kardan hat, sehr mutig.
Also einen sehr offenen mutig. Kardan?
Ja, ich weiß nicht, was sie dem TÜV damals gegeben haben, 2000, jetzt lass mich lügen, 20, als sie rauskam, aber die hat einen offenen Kardan hinten, ja.
Ja, Salz und Gummi verträgt sich ja immer gut, also.
Kardan ist kein Gummi.
Was ist es denn dann?
Naja, Kardan ist eine Kurbelwelle, mehr Kardan oder weniger, die hinter
ist eine offene Kurbelwelle im Grunde, ja.
Oh, ja, okay, das ist programmiert.
Ja, vielleicht ganz kurz so mein Bezug zum Winter.
Riemen dann, hast du gemeint, Lenz, ganz kurz.
Ja, genau.
Ah, okay.
Aber hey. und dann können wir mal drüber reden, was ihr so von Salz haltet. Also ich bin früher zu 125er Zeiten auch prinzipiell durchgefahren. Ich kann mich an den Tag erinnern, an dem ich bei minus 14 Grad auf das Motorrad stieg.
Nee.
Und dann, nein, das ist genau so oder so ähnlich.
So nur quer gefahren dann.
Nein, es war halt trocken so. Also es war halt sehr, 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 sehr kalt, aber es lag kein Schnee, es lag nur sehr viel Salz. Ich bin damals mit getöntem Visier gefahren, weil das sieht natürlich viel cooler aus. Und gerade so mit einer offenen Lederjacke, weil es sieht halt viel cooler aus.
Boah, das war kalt.
Das war so frisch, Alter. Es war nicht schön. Und damals habe ich das auch alles so gemacht, bis ich dann halt irgendwann A2 hatte und dann war mir mein Motorrad halt deutlich zu schade für das viele Salz. Immer noch nicht so schade, wie mir jetzt meine Motorräder dafür sind, aber ja, dann hatte man halt auch irgendwann ein Auto, ne? Also muss ich fairerweise dazu sagen. Und dann hat es für mich schon angefangen, Grenzen zu bekommen, aber ich bin trotzdem jemand, der vom Salz in den letzten Jahren zumindest nicht ganz so viel Abstand gehalten hat, wie er es vielleicht gesollt hatte. Wie ist das bei euch?
Ich möchte noch mal ganz kurz in die Temperatur einhaken, und zwar habe ich da eine wissenschaftliche Studie durchgeführt, und ich finde, so unter 6 Grad, da ist es wirklich kalt, selbst wenn du dich relativ dick einpackst, und alles drüber finde ich wirklich machbar, also auch so 8 Grad finde ich, also solange man jetzt keine stundenlange Tour fährt, ich meine jetzt für so halbe Stunde Fahrt, finde ich das wirklich machbar. Da kommt dann aber der Nierengurt natürlich dann schon ein bisschen in Handy, so das. Und wenn es dann noch wärmer wird, ist dann auch schön. Und irgendwann ist dann auch ganz schön so T-Shirt kurz. Also habe ich jetzt sagen lassen, so bei 36 Grad. Ja, genau. Aber das war jetzt nur zur Temperaturskala. Ich möchte mal hier ganz kurz meinen Bezug zum Salz schildern. Ich bin letztes Jahr bis relativ spät noch Motorrad gefahren. Also wie gesagt, die letzte Fahrt war an Silvester. Wir sind eigentlich immer, also wir, Till und ich, sind eigentlich immer dann gefahren, als der Salzgehalt möglichst gering war, weil man möchte ja nicht absichtlich jetzt sein Motorrad verrosten. Ja,
da war es, glaube ich, eine Woche über 10 Grad und in der Nacht auch so 4, 5 Grad, und es hatte dann noch recht doll geregnet und dann.
Ja, mehrere Tage geregnet, ja. Auf jeden Fall. Und also es gibt dann Leute, die sagen, nee, also das braucht jetzt ja 6 Tage durchgehend Regen, bis da der Salz weg ist. Das ist, also das sehe ich auf keinen Fall so. Ich denke, nach einem bis zwei guten Regenschauern ist es dann auf jeden Fall weg. Und ich meine, wenn man jetzt da in kompletter Paranoia vom Salz lebt, so, dann nimmt man sich halt auch ein bisschen die Freude. Ich bin allerdings dann heute, habe ich mir dann das doch noch verkniffen, weil man halt auch sichtbar Salz sieht. Und dann ist es halt auch eher ein höheres Level an Salz und deswegen ja, sehr, sehr deprimiert.
Ja, ich denke, man muss sich halt dessen bewusst sein, dass wenn die in der Nacht Salz gestreut haben und man sieht es über den Tag dann vielleicht auch nicht mehr, dann haben sie halt trotzdem in der Nacht Salz gestreut. Und sobald du unter den Gefrierpunkt kommst, hat jede Kommune nach dem Mittelalter definitiv Salz gestreut. Also das ist halt so ein bisschen das Thema. Ich denke auch, dass das viele dann so, die erst meinen so, boah, also ich fange erst eigentlich dann Mitte Mai das Fahren an. Dafür kann man sich dann auch sicher sein, wenn man mein Motorrad kauft, dass das nicht im Salz geht. Denke ich mir, cool, ja. Für den nächsten Besitzer deines Motorrades ist das wirklich klasse, aber welchen Spaß hast du denn noch an dem Ganzen? Also ich denke, man muss da ja so eine Grenze finden, und für mich ist die definitiv immer dann erreicht, wenn ich sage, okay, wir haben jetzt seit einer Woche kein Salz mehr gestreut, hat in der Zwischenzeit im Idealfall ein- bis zweimal geregnet, dann gehe ich da raus. Und wenn dann noch so ein Funken von Salz irgendwo liegt, so, boah, mein Gott, dann erwarte ich von dem Hersteller eines Motorrades mittlerweile, dass es nicht sofort wegkorrodiert.
Aber wie kritisch ist denn eigentlich Salz ohne Feuchtigkeit?
Also es ist halt ich habe mich da tatsächlich belesen. Und zwar, das Problem ist, dass das Salz halt die umgehende Feuchtigkeit auch aus der Luft anzieht. Und wenn du jetzt fährst und es ist wirklich komplett trocken, dann hast du vielleicht eine minimale Schicht von Salz, die sich ansammelt am Motorrad. Aber wenn es dann wieder nass oder feucht wird, dann fängt es wirklich an, problematisch zu werden. Das heißt, wenn du fährst und du wäschst es danach ab mit Süßwasser, das ist überhaupt kein Problem. Nur ich denke jetzt nach jeder Fahrt zu waschen, da muss man halt auch wirklich Bock drauf haben.
Es geht halt trotzdem, und das ist so ein bisschen das Ding, es geht halt in die kleinsten Ritzen rein. Also gerade wenn es so ein bisschen feucht ist beim Fahren, nur so minimal feucht, oder der Staub, das geht halt wirklich in jede kleine Schraube rein. Und sagen wir es mal so, wenn du jetzt bei Conditions wie heute fährst und du hast ein Motorrad, wo du das jedes Jahr machst, und du hast ein Motorrad, da machst du das wirklich nie. Ich denke, du siehst halt den Unterschied nach 1 bis 2 oder spätestens 3 Saisons dann schon an vielen Stellen deutlich. Also bei der MT beispielsweise, da hatte ich dann trotzdem den ein oder anderen Lackabplatzer sogar, weil es da dann zu rosten begonnen hat. Und die MT bin ich halt doch recht großzügig bei, den ersten Sonnenstrahlen im Februar oder März gefahren und habe da auf das Salz nicht ganz so viel gegeben. Und das hast du schon gemerkt.
Das merkt man recht schnell. Ich habe ein Video gesehen von einem Mercedes S500 auf der Hebebühne, der wirklich nur bei schönem Wetter bewegt wurde, aber trotzdem seine 50.000 Kilometer gelaufen hatte. Und der sah aus wie neu. Also natürlich hat man die übliche Verdreckung, aber da war wirklich kein bisschen Rost zu sehen. Und das habe ich bei meinem Motorrad dann auch, um meine Entscheidung ein bisschen klarer zu machen, habe ich bei meinem Motorrad mal geschaut, ob es da noch Rost oder ob es da Rost gibt. Und da war das ähnlich. Also ich habe da kein bisschen Rost gesehen und dann wollte ich natürlich noch weniger fahren, weil ich es einfach nicht riskieren wollte. Und diese Unversehrtheit ist ja auch was Schönes, was man auch ein bisschen beibehalten sollte, wenn es halt keine 125er ist.
Oh, das ist ein bisschen so ein 125er-Bashing. Das atmet richtig aus.
Also einfach nur aus Erfahrung, 125er-Fahrer, die benutzen es halt sehr stark als Medium, um von A nach B zu kommen. Und ich sehe halt im...
Ja, also wenn für Spaß, also sind wir mal ehrlich, ne?
Aber da möchte ich ganz kurz mal reingrätschen und auch mit einer Anekdote beginnen, die ich gestern so aufgezeichnet habe. Ich war gestern in der Waschstraße mit meinem Auto. Beziehungsweise Waschbox. Und dann steht da, wie wir schon erwähnt haben, so 1.3. die obligatorische YZFR 125 wird gerade sauber gemacht. Und dann steigt da dieser junge Mann, sehr, sehr junge Mann, offensichtlich, ist so kurz vorm Aufsteigen, macht so Zündschloss und macht das Motorrad an. Und das Ding macht einen Lärm, Alter. Und es macht ein Gebrüll. Und dann hat er es natürlich sehr nötig, dieser junge Mann, auch noch Rev-Bombs zu geben, also mit dem Gas zu spielen. Und guckt sich dann natürlich in der näheren Umgebung um. Und, wer hat's gesehen? Wer hat's gehört? Hallo, guckt mal. Und ich habe dann wirklich, es tut mir sehr, sehr leid, aber ich musste dann halt so sehr verächtlich mit dem Kopf schütteln, als er dann mich angeguckt hat.
Ja, das mache ich aber immer, wenn Quads vorbeifahren.
Ja, mache ich. Also ich will kein Boomer sein, aber jetzt mal ganz ehrlich, 125er mit diesen Mördertüten, im Idealfall noch ohne DB-Killer, ich finde es halt sehr, sehr peinlich. Ich finde es sehr, sehr peinlich und nahezu indiskutabel.
Möchte ich noch dazu anmerken, heute die R1, die ich gesehen habe, habe ich aus nächster Nähe gesehen und die war sehr viel leiser, als ich schon von zum Beispiel einer RC93 oder einer von manchen 125ern gehört habe, aber halt sehr, sehr geschmackvoll. Man muss dazu sagen, die war natürlich auch mit geschlossener Klappe unter 6000 Umdrehungen. Aber da ist halt trotzdem, also das Klangprofil ist halt super schön, aber sie ist auch nicht so ohrenbetäubend laut. Und das stört mich
sehr. Es liegt aber viel am Klangprofil. Also wenn du jetzt 2 Motorräder hast und du straightpipest beide und du hast einen Flatplane und einen Crossplane, ist trotzdem vom Klangprofil weniger penetrant der Crossplane. Also der Inline-4, dieses Kreischen so, das wirkt viel, viel, viel lauter als jetzt der Crossplane.
Das ist bei dir direkt in Straightpipen ausartet, sagt sicherlich aus, aber ich bin halt einfach der Meinung, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich finde die Leistung bzw. die Lautstärke muss in linearem Verhältnis zur Leistung stehen. Also ich finde das so unangenehm, wenn die 125er so derbe laut sind und dann ist ja der durchschnittliche Aprilia-Roller mit 300 Kubik schneller an der Ampel so. Also nee, macht es doch
nicht. Das hat dann ein bisschen dieses Image von einem Corsa mit verrosteten Auspuff.
Genau, der aber dann klingt wie ein Sportwagen.
Aber ich kann es nicht erklären, aber ich sehe es genauso. Also es gibt jetzt nichts, worauf ich diese Ansicht basieren kann, aber ich sehe es genauso.
Ich mag das nicht. Ich finde es nicht schön. Ich finde, das ist so große Klappe und nichts dahinter als Motorrad.
Also, um mal ganz kurz Robert Geist zu zitieren, du machst aus einem Esel kein Rennpferd und ich finde, das passt sehr, sehr gut zusammen. Also es wird nicht schneller, es wird einfach nur lauter und ich bin tatsächlich ein sehr, sehr großer Fan auch von Sound, aber bei mir hört es dann auf, wenn es wirklich in keinem Zusammenhang mit der Leistung steht, wenn dann auch bei Autos, wenn da jetzt irgendein Golf mit 120 PS dann klingt, als hätte er 300 PS, so, es passt halt nicht zusammen und ich meine, spätestens, wenn du dann auf der Autobahn aufs Gaspedal drückst, dann merkst du doch selbst, dass da nichts vorwärts geht und dass es halt einfach nur Lärm ist, ne? Und im Gegensatz jetzt zu einer 1000er Supersportler, die ja auch doch recht laut sein kann, aber da bist du halt dann so mit das schnellste Verkehrsmittel im deutschen Raum so.
Ich habe halt auch trotzdem da eine relativ große Aversion auch gegen diese Endschalldämpfer, die du drauf machst und dann meistens noch ihres dB-Killers entledigst. So einschlägige Marken sind da beispielsweise MIF oder so, die du auf jede Supersportler klatschen kannst. Oder Shark. Gut, ja, ich wollte jetzt niemanden von Namen nennen. Und dann kannst du dir immer relativ sicher sein. Ich meine, wenn der dB-Killer drin ist und der Abgasgegendruck irgendwo der Norm entspricht, dann okay. Aber viele machen ja dann alles raus und denken dann, Wunder, was ihr Motorrad dazu gewinnt. Aber du machst halt locker 10 PS an Leistung tot mit so einem offenen MIF-Auspuff, ohne das entsprechende Mapping. Und das entsprechende
also jetzt
Mapping
nicht bei einer 125er.
Nee, weil da hast du dann, da wäre nichts mehr über. Aber ja, bei so einem Supersportler, da übertreibe ich nicht, wenn ich sage, das sind 10 PS, die gehen dann locker mal.
Nee, noch mehr. Also, ja. Also 20 PS ist auch möglich. Das kommt wirklich sehr, sehr auf den Endschalldämpfer auch an.
Und das wäre es mir halt nie wert. Also das wäre es mir nie wert, muss ich echt sagen.
Ja, also ich habe da auch einen Bekannten, der auf seiner SC77 Honda Fireblade einen Shark-Endschalldämpfer drauf hat. Und Shark ist ja jetzt auch nicht so die Marke, die bekannt ist für hohe Leistungsoptimierung. Es ist ja eher Akrapovic. Aber da ist auch ein gutes Stückchen an Leistung weniger. Aber es klingt tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Also von dem Sound, von dem Motorrad bin ich ein sehr, sehr großer Fan. Aber da muss man halt gucken, ob es einem das wert ist. Ich würde es schon lieber optimieren lassen.
Ja.
Also einfach Software drauf machen. So.
Es gibt ja auch, wie gesagt, wenn du jetzt den dB-Killer drin lässt und dann entsprechender Abgasgegendruck und so passt, ja, dann verlierst du halt im Zweifelsfall mal 1 oder 2 PS oder bleibst halt beim Normbereich, ist ja dann geil. Ist ja kein Stress so. Aber ich würde jetzt halt nicht so eine offene Kreischanlage drauf machen, wo du dann halt weißt, so, ich habe jetzt das und das kaputt gemacht und mein Motorrad hört sich lauter an, ist aber schwächer geworden. Das ist so, das ist ganz ja gegen meinen Ethos.
Besonders ohne Abstimmung kann das ja auch, das ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen, aber das kann sich auch schlecht auf die Ventile und die Abstimmung diesseits eben auswirken. Also vielleicht jetzt nicht nur bei einem Endschalldämpfer, sondern wenn du zum Beispiel, wir sind jetzt wieder beim Straightpipen, wenn du dein Motorrad straightpipen würdest, was natürlich in Deutschland nicht geht, dann du brauchst auf jeden Fall eine Abstimmung, sonst früher oder später macht es einfach deine Ventile kaputt.
Lenz, 1 von 5 Gesprächen, auch im Privaten mit dir, endet immer beim Straightpipen.
Bezeichnend. Es ist einfach klangtechnisch so ein so ein Orchester so und es ist einfach schön. Du hast Fehlzündungen, die nicht vom Cut abgefangen werden. Es ist einfach.
Und nein, ihr müsst jetzt keine 2 Minuten zurückspulen. Er hat vor 2 Minuten noch gesagt, dass er Fan von Sound und keinem Geschrei ist.
Also, es ist schon wirklich sehr, sehr laut. Also, wir bewegen uns da bei so Komplettanlagen ohne Cut im so Dezibelbereich von so 120 bei so 6.000 bis 7.000 Umdrehungen. Es ist wirklich, wirklich viel. Das sieht man jetzt auch in Deutschland nicht so oft. Nein, in Deutschland ist es nicht so legal.
Eher nicht, Till. Eher nicht. Eher weniger.
Nee, ich glaube spätestens, wenn da der Cut fehlt bei einem Motorrad nach 2006, da wird es dann schwierig.
Findet niemand so lustig.
Vor 2006 ist es noch alles in Ordnung. Da gibt es Euro 0.
Jetzt fällt mir der Übergang sehr schwer. Aber wollen wir heute mal über Supersportler jeder Art sprechen?
Natürlich.
Was ist denn also, jetzt jeder Art?
Ich würde jetzt tatsächlich mal mit der Frage beginnen, weil wir jetzt sehr viel 125er gebasht haben, möchte ich genau da weitermachen. ist es denn adäquat, eine 125er als Supersportler zu kaufen? Und da möchte ich kurz anfügen, wieso. Weil irgendwo ist ja Supersport von der Ergonomie her, vom Komfort her, von allem, Verkleidung, etc., ist er sehr darauf getrimmt, Performance abzuliefern. Und eine 125er, ich will euch allen da draußen nicht zu nahe treten, die ist nicht so sehr performant.
Wie aber passt da kann das man, zusammen? Denke ich, die gleiche Frage auch für eine Supermoto oder eine Enduro stellen.
Kann man?
Ja, doch.
Aber ist sie nicht deutlich neutraler? Also so ein Naked Bike oder eine Supermoto ist ja deutlich neutraler jetzt zu fahren
Supermoto
als ein Supersportler.
Ist schon sehr auf Cross beziehungsweise auf die Leichtigkeit zum entweder zum Wheeling halt dann bei Supermotos vermehrt oder halt für Cross, also auf eine Enduro, was ist das dann, eine EXC, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube,
die gibt es 125er. Aber die professionellen Cross-Maschinen sind jetzt deutlich näher an der Leistung von einer 125er als der 125er an einem großen Supersportler.
Jein.
Ja, schon.
Nee, würde ich jetzt gar nicht so sagen, weil bei den Supersportlern kommt es ja nicht unbedingt so auf die Leistung an, sondern die Leistung muss halt vor allem dem Track, auf dem sie fährt, adäquat sein. Bei der 125er ist es ein bisschen schwierig, weil da kommt, also müssen wir halt so eine kleine Indoor-Go-Kart-Strecke nehmen. Und da ist es dann ein bisschen blöd wieder mit der Kurvenform, weil bis du dich da reinlegst, bist du schon in der nächsten Kurve. Jetzt bei Supermotos hingegen, also jetzt, ich bin da nicht so super, ich stecke da nicht so super tief drin, aber die fahren ja meistens Zweitakt, beziehungsweise komplett ursprünglich, ist sehr vom Zweitakt, allein wegen dem Leistungsgewicht. Ich denke, dass da doch schon nochmal. Es ist ähnlich, aber auf einer kleineren Stufe.
Also, es muss auf jeden Fall dem Super im Namen gerecht werden. Und ganz, also bei aller Liebe, das wird eine 125er nicht. Ich würde sagen, also auch von der Geometrie und generell, wie sehr du es für eine Rennstrecke benutzen kannst. Geometrie. Also da fängt es eigentlich an bei der so A2-Klasse. Okay, da fängt es an bei der A2-Klasse. Also ich würde sagen, eine R7 kann man als Supersportler bezeichnen. Die ist von der Geometrie ähnlich. Oh mein Gott, ich kann einfach kein Deutsch mehr. Okay, von der Geometrie.
Das ist Pythagoras.
Doch näher an einer 1000er oder an einer 600er. Aber also ich würde jetzt auch meine nicht als Supersportler bezeichnen. Das ist
ja, aber es
ist ein bisschen zu hochgegriffen.
Wollte ich dazu einfach sagen, es ist, würde ich jetzt nichts, also ich würde definitiv sagen, dass es adäquat ist, allein weil man hat halt diesen Traum, man kann es halt noch nicht, man ist jetzt 16 und man möchte halt einen Supersportler fahren irgendwann und dann ist es halt das Nächste, was drankommt. Und man muss schon sagen, dass die 125er Supersportler, beziehungsweise Sportler, doch den Nakeds und Supermotos dieser Welt in der gleichen Klasse sehr überlegen sind bei Topspeed.
Durch die Aerodynamik.
Aerodynamik, ja.
Das hast du Luca, schön ausgesprochen,
Lenz. Luca, ich weiß, das gefällt dir gar nicht, wenn ich das so sage, aber da macht die Aerodynamik doch einen größeren Unterschied, als man zu denken vermag.
Dieses Fass machen wir an dieser Stelle nicht auf.
Ja, das. Nee, aber also ich denke, das ist schon angemessen in einer gewissen Hinsicht. Und auch, man kann ja bergab zum Beispiel Geschwindigkeiten erreichen, indem man einen sehr schönen Hang-Off mit Knieschleifen auch auf einer YZF fahren kann.
Ja,
wenn man die passende Strecke dazu hat.
Also ich möchte gleich Lenz zu Wort kommen lassen. Wenn er was zu sagen hat. ansonsten möchte ich kurz reinschmeißen.
Gleich im Sinne von so dem.
Nee, ich möchte es direkt machen, ja.
Ich finde, nee, das geht einfach nicht. Also wenn man es mal so mit der Autowelt vergleicht, du würdest ja auch nicht sagen, ein Toyota GT86 mit 200 PS, der ist ja auch sportlich gebaut, aber da würdest du niemals das Wort Supersportwagen in den Mund nehmen. Das passt da einfach nicht zusammen. So, da braucht es schon, ich weiß, was du meinst, aber da brauchst schon ein gewisses Level an Leistung. Und ich würde mir auch zum Beispiel bei einer Yamaha R3, würde ich,
Das ist eine Sporttourer. Genauso wie die Ninja 400 oder genau, halt die auch eine 125er.
Nee, aber per Definition ist es schon eher Sporttourer oder höchstens Sportler, aber Yamaha führt es ja unter der Riege Supersport. Und da hört ja der Streit eigentlich schon wieder auf. Also wenn die Marke sagt, die Ninja steht unter Supersport in unseren Rubriken, dann ist es ja laut eigener Definition eine Supersportler.
Ja, und wenn die Marke sagt, das ist so ein Fenster.
Nee, nein, aber ihr wisst doch, was ich meine. Es wird ja als solches verkauft. Also das ist ja, mein Problem damit.
Aber das ist, glaube ich, einfach nur, um die Zielgruppe besser anzusprechen, weißt
ja,
du?
Ja, genau.
So, ihr kauft eine Supersportler, die nur 130 fährt, aber das ist eine
Wobei, Supersportler. Supersportler übersetzt sich ja aus dem Englischen direkt von Sportbike. Und ich denke, Sportbike ist da schon eine sehr passende Beschreibung. Sehr
adäquat, ja, aber als ob
und es gibt
du,
halt
nein, das ist noch viel inadäquater. Als ob du das als Sport bezeichnest, was du auf der 125er machen kannst. Also mit Verlaub. Ich hau ja die Leute auch immer, die sagen,
doch,
ja. Nee, also ich hau die Leute auch, die sagen so, boah, Motorradfahren ist kein Sport, ist nicht anstrengend und so, ja. Aber was willst du denn auf einer 125er bitte für Sport machen, wenn du jetzt nicht in der Rennklasse fährst?
Also das hat jetzt nicht damit zu tun, ob man jetzt damit Sport betreibt, sondern eher, dass es halt auf Sportlichkeit ausgelegt ist, weißt du?
Ist wenn es
du
aber nicht.
Nee, also ich finde auch, du kannst jetzt ganz kurz wieder zu dem Toyota zurück mit 200 PS Auto, das kannst du als Sportscar bezeichnen. Das fände ich adäquat, weil es gewisse Abstriche macht, um bessere Sportlichkeit zu bieten. Und
Der Toyota spielt in einer ganz anderen Klasse als eine YZF 125.
Aber trotzdem, du hast halt also es versucht ja eine Supersportler zu sein, deswegen Sportler finde ich schon angebracht.
Du hast dein Bestes gegeben, YZF.
Du machst Abstriche in Komfort dafür, dass
und
du
Preis.
Ja, aber also Sportler würde ich auf jeden Fall noch sagen. Ich würde auch meine als Sportler. Und ich möchte bitte Sporttoure im Zusammenhang mit der Ninja 400 nicht mehr hören. Das tut sehr, sehr weh.
Du hast halt kleine Riser an den.
Nein.
Aber egal. Okay, also ich muss kurz vorweg sagen, ihr wisst ja, ich bin auch eine YZF R125 gefahren. Ich hab zwei Punkte, warum ich sage, 125er als Supersportler sind Quatsch. Der erste ist, und das ist der weniger wichtige, es ist halt, und es kam auch mir nach einer Zeit übertriebenst albern vor, weil es hat einfach so ein bisschen den Nimbus, wie wenn du mit so einem Vollcross-Helm auf einem Damenrad zur Schule fährst. So. Es ist halt einfach, du hast übertriebenst wenig Leistung und sitzt dann aber da drauf, als
ja, die können
als
ja würdest, nichts dafür.
Ja, aber das ist ja in Ordnung. Weißt du, wenn ich mit 12 gern Feuerwehrmann werde, ne, dann kann ich dafür auch nichts, dass ich noch zu jung wäre. Aber wenn ich dann in den Bus einsteige und zur Hauptschule fahre, in einer Feuerwehrmann-Montur, dann ist es trotzdem peinlich.
So. Ich möchte mal ganz kurz anmerken, dass du es gerade geschafft hast, von 1000er Supersportlern zu 125er Bashing zu kommen.
Ich bash nicht die 125er. Ich finde nur die 125er Supersportler albern.
Und die verkaufen sich aber anscheinend sehr, sehr
wie
gut,
geschnitten
weil
Brot.
Irgendwie kommt ja Yamaha auf die glorreiche Idee, ihre YZF R125 für einen sehr niedrigen Einstiegspreis von 5.650 Euro zu vertreiben.
Nein, also jetzt mal zum wichtigeren Punkt. Du lernst halt auf denen auch einfach nicht so gut das Handling und das Fahren wie auf einem Naked Bike, in meinen Augen. Weil du
ja, wobei die 125er Geometrien nehmen sich wirklich nicht so viel.
Doch, ach Till, natürlich. Es macht einen Riesenunterschied, ob du einen Lenker hast oder ob du diese kleinen Lenkerstummeln hast, die dann wirklich auch noch am Triangle festgemacht sind. Also das macht einen Riesenunterschied, wie du da einschlagen kannst und wie du da Einfluss aufs Motorrad nimmst. Also und das Handling lernst du auf dem Naked Bike in meiner Fassung viel, viel besser als auf einem Supersportler. Und ich finde, dass das allein deswegen schon nicht zu empfehlen ist. Plus die Tatsache.
Das immer wieder beim Supersportler.
Meinst du, weil man das Drücken mehr lernt, oder?
Ja, na, vor allem den Unterschied zwischen den verschiedenen Arten des Fahrens erfühlst du halt auf dem Naked Bike ganz anders als auf dem Supersportler. Der Supersportler gibt dir immer schon eine gewisse Fahrensweise vor im Vergleich zum Naked Bike. Das Naked Bike lässt dir da viel mehr Spielraum. Plus das Rangieren ist viel leichter, aber darum geht's nicht. Der Punkt ist ja auch, dass die neue YZF, um da jetzt wieder zu bashen, die hat Anti-Hopping-Kupplung, variable Ventilsteuerung und ich meine sogar gelesen zu haben, dass sie eine Traktionskontrolle bekommen hat.
Nee, kommt dir da noch eine Anti-Wheelie-Kontrolle? Das wäre eigentlich schon so eine Frage.
Dass wenn du die Kupplung im ersten Gang bei 0 km/h im Drehzahlbegrenzer schnalzen lässt, dass sie dann nicht hochhüpft.
Nee, also Traktionskontrolle bei 125ern, die sollte wirklich jeder, der auf dem Motorrad steigt, in der Lage sein, das in der Hand zu haben, statt im Motorrad. Also, ich meine, man fährt jetzt nicht so oft auf Eis.
Traktionskontrolle, da steht's. Es tut mir so leid, Jungs.
Nee, also
die YZF 125 bekommt jetzt im nächsten Baujahr eine Traktionskontrolle. Und es ist halt bei den unbändigen CS auch sehr wichtig.
Wir müssen jetzt aber mal weitermachen, weil wir wollten ja eigentlich schon uns so langsam hinarbeiten zu den,
ja,
den Supersportlern, den echten Supersportlern.
Hayabusa.
Ninja 400. Ja, okay. Also pass auf, wir können ja mal mit der Hayabusa anfangen. Das ist nämlich ein sehr, sehr interessantes Thema. Was haltet ihr
von oben herab?
Oder lass mal ganz kurz die Hayabusa mit der Kawasaki ZX-14R oder in Deutschland ZZR 1400 oder 1400. Lass die mal auf ein Podest setzen, weil die sind in einer sehr, sehr ähnlichen Kategorie und das sind eigentlich ähnliche Bikes.
Ja, die Hayabusa hat halt deutlich mehr Nimbus. So. Also die hat halt viel mehr Standing.
Mir gefällt das Design weniger als von der Kawasaki. Ich finde dieses, also ja, natürlich ist da Geschichte dahinter, aber ich finde die, vor allem hinten so diese aerodynamische Form, das ist
ja, nicht meins. Ja, aber das ist objektiv schon falsch.
Die japanischen Schriftzeichen, die machen es dann für mich komplett kaputt. Also
nein,
wenn man die ohne
ist ja der
die
Sticker Grund, hat,
ist nochmal gut. Hat. It's a booster, mate.
Ja, wirklich. Die legst du dann tiefer, haust ein Turbo drauf und machst noch Underglow-Kit und dann...
Ah, warte, und du musst noch eine längere Schwinge, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja.
Ja, jetzt artet es ein bisschen aus. Also jetzt gefällt es mir auch nicht mehr. Ja, gut, wer von beiden jetzt mehr Nimbus hat, weiß ich nicht. Aber es ist, glaube ich, ein recht gutes Beispiel dafür, wie die Maßstäbe sich einfach so verändert haben. Also damals war die Hayabusa halt ein richtiges Sportmotorrad und hat es damals auch sein wollen. Nach heutigen Maßstäben ist sie sowohl von der Sitzposition her als auch vom Gewicht und den eigentlichen Fahreigenschaften halt im besten Fall ein Sporttourer, ein recht moderater Sporttourer. Und es ist halt ganz interessant, dass es damals so gereicht hat, okay, was heißt gereicht? Damals ist die 300 gefahren, das war eins der, oder war das erste Serienbike meines Wissens, was die 300 gefahren
hat? Ja, und sehr, sehr lange vor allem.
Ja, genau. Und das nach heutigen Maßstäben, ja, damit brauchst du halt auf, so, wenn du es nicht wirklich, wirklich, wirklich drauf hast, es gibt Menschen, die machen das, dann brauchst du damit halt auf keiner Rennstrecke der Welt mehr und da gegen eine R6 oder so anstinken.
Ja, ich meine, das ist ja auch allein durch das Gewicht geschuldet. Das ja, genau. Ist halt aus einer ganz anderen Zeit, aber ich bin trotzdem ein Fan von diesen großhubraumigen Motorrädern, die dann trotzdem auch auf Sportlichkeit ausgelegt sind. Ich will jetzt nicht sagen, das ist eine Marktlücke, aber das ist doch was.
Das ist eine Marktlücke.
Also ich fände es cool, wenn es sowas gäbe. Weißt du, einfach so ein 1400 Kubik Supersportler, das wäre ein Traum. Und die muss nicht mal groß über 200 PS haben, sagen wir einfach mal entspannte 190, wie die Hayabusa auch. Das fände ich wirklich toll. Einfach so um diesen amerikanischen Muscle-Car-Vibe zu haben. Aber
es ist ultra schade, dass es das nicht mehr gibt. Also es gab ja auch die K1300 von BMW. Die waren objektiv hässlich, keine Frage. Waren auch für ihren absurd langen Radstand bekannt. Also auf deren Wheelie zu machen ist quasi unmöglich. Aber das Schöne war halt, dass es damals halt Vierzylinder gab, die über 1000 Kubik hatten. Und ja, eine Panigale und eine Aprilia haben auch 1100 Kubik, aber das macht das Kraut wirklich nicht fett. Aber 1300 oder 1400 Kubik, da merkst du halt vom Torque her, vom Drehmoment her schon einen deutlichen Unterschied zu den 999 Kubik Maschinen. Und das ist halt schade, dass man da einfach so die Leistung jetzt sehr angefangen hat, über die Drehzahl zu gewinnen, was auch völlig fein ist. Ich meine, ich mag es auch. Aber wie du gesagt hast, ich finde, das ist eine Marktlücke aktuell. Also wenn jetzt BMW hergehen würde und die K1300 neu auflegt, ich glaube, das käme mindestens so gut an, wie es die neue M1000R zum Beispiel tut.
Und dazu kommt ja noch, dass wenn du aus mehr Hubraum die gleiche Leistung rausholst, dann hast du einfach mehr Zuverlässigkeit, weil, also ist ja logisch, wenn du aus einem kleinen Motor mehr rauskitzelst, dann ist der anfälliger. Genau, anfälliger,
ja. Ja, wobei auch noch, also es ist, also was, wo wir natürlich nur Witze drüber gemacht haben, ist doch schon so sehr beachtlich, dass es mit der Hayabusa das eine oder andere Tuning-Kit zum Beispiel gibt, welches auch in Deutschland eine TÜV-Zulassung hat, natürlich nur bei der Euro 2 und Euro 3 Variante, beziehungsweise davor. Und da kommt man dann legal auf 400 PS am Rad. Und also das ist schon was man eigentlich nur bewundern kann. Und ich glaube, das war bei der ZZR 1400 nie so ein richtiges Ding.
Nee, die Hayabusa, die hat auf jeden Fall einen Legendenstatus, den man nicht gleichsetzen kann mit der Kawasaki. Aber ich finde die trotzdem, ich finde die vor allem hübscher als die Suzuki.
Aber das ist, denke ich, einfach sehr subjektiv. Und ich glaube, das ist aber eine sehr falsche Meinung.
Ja, ich wollte es gerade sagen, nein, Ästhetik ist was sehr Objektives und das ist einfach falsch, was du sagst. Also das stimmt ja nicht.
Ja, ja.
Die ZZR, das Froschgesicht, das mögen echt weniger. Ich finde es jetzt gar nicht so verkehrt. Also ich finde sie beide sehr schön, aber die Hayabusa mit ihrem... Das ist halt schwer zu haten. Also von hinten dieser Riesenhöcker, den sie da hat, der ist, den muss man mögen. Also das kann nur eine Mutter lieben. Aber so von vorne, so dieses Falkenauge, das ist schon was, macht Suzuki schon gut. Also das sah bei Suzuki nie schlecht aus, finde ich jetzt.
Meinst du durch die ganzen Generationen von 2002 bis jetzt?
Ja, genau.
Suzuki Design.
Welche Generation meinst du da?
Alle. Naja, das sage ich ja, das meine ich ja damit. Das meine ich damit.
Nee, aber es ist ja gut.
Also die machen das schon immer und das sah noch nie schlecht aus. Ich hab nicht gesagt, dass Suzuki innovativ ist. Hell no. Also das ist allein schon die Tatsache, dass die den K5, K6 Motor immer noch bis heute fast unverändert verbauen, die sind wirklich sehr, sehr konservativ. Aber
ja, don't fix what isn't broken. So.
Ja, gut.
Ja.
Ja, wenn wir über Supersportler sprechen, womit machen wir denn weiter?
Ich möchte direkt hier reinkrätschen mit meinem Traummotorrad. Das ist eine, leider Euro 5, aber
welche
eine,
ist aktuell?
Die SC82. Und zwar eine Honda, jetzt kommt der beste Name, CBR 1000 RR.
R.
Genau. Das letzte R steht dann für das Elektronikfahrwerk. Das ist natürlich sehr wichtig. Genau, das ist die SC82. Und ich finde einfach, die Fireblade ist sowohl vom Aussehen und ich habe auch ein bisschen eine Liebe für Honda, die ich jetzt hier gar nicht begründen kann und will. Aber die, also besonders soundtechnisch und vom Aussehen ist es wirklich genau mein Ding. Also ich finde die so schön und natürlich auch von der Geschwindigkeit, das ist ja momentan eine der schnellsten Supersportler.
Also ich glaube, die darf man aber nicht vor Mitte 30 fahren.
Naja, also dann nächstes Jahr habe ich die, genau.
Nee, ich finde das Motorrad ist super schön. Ich finde, aber es hat, es sieht sehr, also es sind natürlich auch die HLC-Farben, aber es sieht sehr nach einem Motorrad aus, das so ein 50-Jähriger fahren würde.
Also mein Problem an Honda ist so prinzipiell, ich finde Honda jetzt nicht verkehrt, so Honda macht auch nichts wirklich Verkehrtes, die sind auch eher konservativ, möchte ich jetzt behaupten. Was mich nur so sehr stört, die haben halt gar keine einheitliche Formsprache. Also die sind für mich ein bisschen das, was Mercedes mittlerweile geworden ist. Da kommt ein neues Modell raus und wenn da nicht Honda drauf stünde, dann, das könnte auch locker eine Cover sein. Also das könnte locker eine Kawasaki sein. Da könnte auch, im falschen Licht könnte da Aprilia oder so draufstehen. Also das ist halt das, was mich so ein bisschen an der Form stört. Ob der Tatsache, dass sie natürlich wirklich schön ist. Also die ist definitiv nicht hässlich, die gefällt mir auch sehr gut. Was man nicht mochte bei ihr am Anfang, war halt, dass sie wirklich so, ja früher war die Fireblade ja eigentlich so neben der Doppel-R, so das Rennmotorrad für die Landstraße, wo man wirklich gesagt hat, okay, Sitzposition ist relativ adäquat. Also
ich glaube, für die Landstraße ist die ein bisschen schnell.
Aber nein, aber es war ja so. Also das ist ja einfach so, dass die Doppel-R mit der Fireblade als sehr kommod galt und ihre Leistung recht weit unten raus generiert hat und halt davon ihre Leistungsentfaltung her auch noch recht kontrollierbar war. Das war sie so und das war die Doppel-R. Und die Gene haben sie jetzt beide eigentlich, die Doppel-R noch ein bisschen weniger, aber sie hat es jetzt halt komplett abgegeben. Also sie ist ja jetzt mit einer der radikalsten Rennmaschinen, die du aktuell kaufen kannst, einfach weil sie wahnsinnig spitz übersetzt ist. Also da kommt die Leistung erst richtig, ja, sehr, sehr weit oben. Du kannst da im ersten Gang bei 50 irgendwann mal was mit dem Motorrad anfangen. Wenn du jetzt im dritten Gang bei 50 aus der Ortschaft Gas gibst, dann sind da wirklich, gibt es viele einschlägige Berichte, dass es nicht so viel Spaß machen soll. Sie haben die Übersetzung aber auch im aktuellen Modelljahr nochmal geändert. Und jetzt funktioniert das alles noch ein bisschen schöner, sagt man sich. Ich bin sie jetzt noch nicht gefahren. Aber auch von der Sitzposition her und der gesamten Geometrie und Ergonomie her ist sie halt jetzt, wie gesagt, so spitz geworden, dass sie sich wirklich nur für den reinen Rennbetrieb nutzt. Und ich finde es immer schade, wenn einfach Motorräder gehen, die man vorher auf der Straße hätte fahren können, weil das macht jetzt mit der, glaube ich, so keinen Sinn mehr. Ich meine, dass es gemunkelt wurde oder ich meine es gelesen zu haben, dass die im fünften Gang mit der erstmaligen Übersetzung nämlich schon, ich glaube, 3,20 hätte fahren können. Sie schafft es natürlich von ihrer Leistung her nicht, aber sie war wirklich so lang übersetzt, dass sie im fünften Gang theoretisch schon 320 hätte fahren können und das ist dann natürlich für die Landstraße wirklich sehr, sehr sinnbefreit.
Also du nimmst mir die Worte aus dem Mund, du hast gerade wirklich schön erklärt, was das Motorrad so toll macht und ich möchte noch ganz kurz die Stabilität ansprechen und die Übersetzung. Das Motorrad ist sehr, sehr stabil im Vergleich zu dem Vorgänger, was du schon erwähnt hast, was eher so auf Landstraße getrimmt war, auch sehr, sehr agil ist und die neue ist jetzt halt sehr, sehr stabil, was ich auch sehr, sehr ansprechend finde bei einer Supersportler, vor allem wenn man halt so eine Leistung hat.
Ja, voll.
Und die Übersetzung, also nur mal kurz, um das zu veranschaulichen, ich rede jetzt von Tachozahlen, nicht von GPS-Zahlen, im ersten 180 und im vierten 300, also 299 Tacho, das sind dann GPS, so ungefähr 270. Das ist
bei Honda.
Ja, also, ja, nee, Honda ist wirklich sehr, also da also geht die Uhr sehr, sehr vor.
Die Japaner sind da sehr optimistisch, ja.
Also das ist, aber ich meine, die 300, die kommt dann doch relativ schnell, einfach auch der Leistung geschuldet. Ich finde die lange Übersetzung sehr, sehr attraktiv. Und ich kann es nicht so gut beschreiben, wieso, aber ich mag längere Übersetzungen.
Du siehst mich gerade mit dem Kopf schütteln. Oder du siehst mich nicht mit dem Kopf schütteln, aber ich tue es. Und ich will, dass du es weißt.
Ich weiß, du bist Verfechter von untenrum Leistung. Und ja, man sollte auch dann aus dem Dritten raus beschleunigen können. Und das sage ich ganz klar, nein. Wenn du in der Ortschaft, wenn du da rausfährst im Dritten, dann machst du was falsch. Du musst in den Ersten schalten und dann kannst du auch dann wirklich aufdrehen. Und dann geht es wirklich ab. Also ich finde... Also besonders ist es jetzt nicht so, dass da gar nichts kommt. Es kommt halt dann langsam und stetig und dann wird es halt exponentiell mehr. Aber ich mag diese Leistungsverteilung sowieso.
Aber willst du nicht kontinuierlich Macht spüren, wenn du so ein starkes Motorrad hast?
Nee, also ich möchte nicht, dass ich am Gasgriff drehe und dann haut es mir das Hinterrad weg. Also ich.
Ja, aber dann, okay.
Naja, aber die Super Duke jetzt mal zum Vergleich, wenn du da mal kurz ranrufst, das ist ja ein ganz anderes Erlebnis als jetzt bei der Fireblade oder einem anderen reinen Vierzylinder.
Ja, safe. Dafür, und da gebe ich euch den Punkt, habe ich schon im letzten Podcast, dafür hast du halt recht schnell ein Plateau erreicht, auf dem sie dann auch zu stagnieren beginnt. Stagnieren ist wirklich ein sehr, sehr hartes und krass überspitztes Wort für so ein Motorrad, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich kann es verstehen, ich finde die auch wirklich attraktiv und hat ja auch einen großen Fankreis jetzt dazu gewonnen, die neue Fireblade. Die letzte war ja kaum im Gespräch, weil sie den jungen, coolen Kids nicht racy genug war. Und die ist ja jetzt wirklich, gerade mit den drei Rs, ich frage mich, ob die nächste noch ein viertes bekommt. Ich finde es sau witzig. Ist sie natürlich, hat sie jetzt schon einen gewissen Kultstatus wieder erlangt, den sie
in der
Generation nicht hatte. Hä, wie? Sie hat vier?
Ne, CBR.
Genau.
Das muss man ja definitiv mit sein für die
Sport. Ja, aber das fünfte R kommt dann und es steht für Racing. Einfach noch ein Racing.
Fuck. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich hätte jetzt gerne mal aufgeschlüsselt, für was die Rs alle stehen.
Ja, das erste R ist ist ja die Baureihe an sich und danach ist ja die Typenbezeichnung. Also mehr oder weniger der Idee nach, dass es auch eine CBR 1000 aber
ob
gibt.
Ob die Baureihe auch irgendwas übersetzt heißt, MT heißt ja zum Beispiel Masters of Torque, ob das auch eine Bedeutung hat?
Boah, das ist eine sehr, sehr gute.
Okay.
Aber Lenz, welche Farbe spricht dich da an?
Also am liebsten, ich finde generell alles schwarz ist the way to go, aber ich würde die jetzt nicht extra umfolieren oder lackieren, ich würde die einfach so kaufen, wie ich sie bekomme und das wäre wahrscheinlich dieses rote HRC-farbene.
Nicht genau. Das schwarz mit dem goldenen?
Gibt's das?
Mhm.
Das muss ich mal recherchieren, das habe ich noch gar nicht gesehen. Schwarz mit Gold?
Ja, hat also so ganz feine folierte Akzente. Das dritte R, das dritte und das erste R sind da Gold und die Felgen sind das.
Ah, okay. Ja, das gab's auch bei dem Vorgänger von der Fireblade, da gab's auch goldene Felgen. Die hat der Bekannte von mir auch.
Ja, goldene Felgen sind eh so ein Honda-Ding, deswegen.
Ja, genau.
Ja,
Aber also jetzt nicht so ein penetrantes Gold, das ist ja eher so ein. Ist ein humanes Gold, also jetzt nicht, wenn man sich so vorstellt, wie so ein
es
Lowrider
ist kein, aussieht. Es ist auch kein prolliges Gold, ja.
Genau.
So, und also CBR steht für Closed Body Racer.
Oha.
RR steht für Race Replica.
Oh, das ist schön.
Oder alternativ Road Racing, aber ich denke...
Nee, lieber Race Replica.
Mhm. Und das letzte R steht wahrscheinlich immer noch so Racing oder so.
Also du stellst bitte, wenn du sie dann mal fährst, dann fährst du keine CB 1000 RRR Fireblade, sondern du fährst eine Honda
Close Body Racer, genau.
Honda Close Body Racer 1000 Race Fireblade. Das war ich.
Also das letzte R sehe ich gerade echt gar nicht. Also das kann
Race steht für Race.
Aber Race. Ich bin jetzt wirklich neugierig, was ist denn dein Motorrad deiner Wahl? Was ist denn dein Traummotorrad?
Jetzt ist natürlich die Frage, ob nach einem Traummotorrad oder nach meinem liebsten Motorrad, was ich gerne als nächstes hätte, gefragt wird. Bitte das Traummotorrad, da das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also da bin ich irgendwo zwischen einer RSV4, die vermutlich am wenigsten von den dreien, oder eine V4R. Genau. Nee, V4S.
Das so. R steht dann auch für Racing?
Nee, das R wäre ja dann Racing. Nee, ich will ja nicht Racing, ich will ja S für Sport. Oder alternativ eine R1. Einfach der Optik und dem Image geschuldet. Aber ich denke, was ich jetzt also lieber als nächstes in jeden Fall ein rein Vierzylinder ohne irgendwelche Cross-Plane-Shenanigans, Hätte ich sehr, sehr doll Lust drauf. AKA in den Gixxer.
Sehr gut.
In sehr, sehr schwarz.
Sehr, sehr schwarz.
Mit schwarzen Akzenten. Und genau, ich denke, das wäre der Traum für nächsten Sommer, übernächsten Sommer, irgendwann.
Ja, und Luca, du bist ja in der glücklichen Lage, dass sich deine Traummotorräder tatsächlich schon in der Garage befinden. Das kannst du jetzt nochmal kurz hervorheben, welche das sind.
Ja, also ich bin die meisten ja schon gefahren von den eben genannten, deswegen entsprechend habe ich da meine Auswahl schon getroffen. Ich finde halt den V4 einfach, er hat den großen Vorteil, dass er halt in der Panigale verbaut ist, die wahnsinnig schön aussieht. Also Ducati, ich glaube, es gibt wenig Leute, die sagen, eine Ducati ist hässlich. Also die Panigale sieht halt einfach wunderschön aus, schon mal. Hat jetzt halt auch einen großen prestigeträchtigen Nimbus durch das letzte Jahr erhalten im Motorsport. Und der Motor ist halt für mich das Beste aus allen Welten. Deswegen, ja, für mich auf jeden Fall die Panigale. Auch für mich persönlich die normale Panigale, ob der Tatsache, dass die S viel, viel teurer ist und ich in einem Supersportler nicht zwangsläufig das Elektrofahrwerk brauche und auch gar kein Fan von den leichteren Rädern bin, die das Motorrad dann einfach weniger stabil machen in der Kurvenfahrt. Und die R möchte ich nicht, weil ich habe schon lieber das mehr an Hubraum und das weniger an Top-Endleistung. Ja, ansonsten muss ich aber sagen, neu entfacht hat meine Liebe zu den Supersportlern, bevor ich mir letztes Jahr die Panigale gekauft habe, aber tatsächlich die neue Kawasaki ZX-10 Doppel-R. Damit werden jetzt wenige von euch gerechnet haben. Aber
die Doppel-R ist das nicht die Rennstreckenvariante?
Nee, das ist einfach nur die bisschen auf mehr auf Race getrimmte. Und die finde ich einfach wunderschön. Also die hat sich optisch jetzt ein bisschen mehr an die H2 angeglichen. Ich finde sie aber insgesamt einfach, die finde ich cool, die finde ich echt schön. Also die ist für mich, glaube ich, aktuell so in den Top 5 auf jeden Fall, aber ich würde fast sagen, also ich würde die von der Optik her, glieder ich aktuell, glaube ich, Panigale, dann M1000, also nicht die neue M1000 Doppel-R, um Gottes Willen, aber die Vorgängerin M1000 Doppel-R und danach kommt für mich entweder die Cover oder die R1, aber die Cover finde ich schon sehr, sehr schön.
Also ganz kurz, das stimmt einfach nicht. Also wir reden gerade beide von der gleichen ZX-10R, ne?
Von der neuen, ja.
Also die vorne mit den zwei Glubschaugen.
Glubschaugen ist jetzt ein hartes Wort. Okay,
mit den zwei LEDs praktisch, die man bei offen sieht.
Viereckigen also, LEDs, ja, ja.
Ja.
Nee, also na Moment. Es kann wirklich ein tolles Motorrad sein. Ich bin es natürlich noch nicht gefahren.
Ich auch nicht.
Ja. Aber jetzt allein vom Aussehen würde ich das auf keinen Fall unter die R1 und ich würde das auch im Ranking noch ein bisschen weiter unten. Ich würde da auch eine Suzuki G6R 1000 L7 würde ich noch drüber machen.
Das also, Problem an der Suzuki ist das konservative Design. Das möchte ich dann, irgendwann möchte ich einfach mal was Neues sehen. Und die Suzuki,
die hat nicht dieses klassische Licht. Die hat wirklich, ich will es nicht sagen wie MV Agusta, aber dieses kleinere. Also wir reden schon vom gleichen, ne?
Ja.
Ich finde die
ZX-10R, ja, bei MV Agusta gibt es auch schon seit 50 Jahren das gleiche Design.
Die ZX-10R sieht ein bisschen sehr, also bei der H2 H2 genau so, verzeih ich das der komplett, dass die so langsam in wie heißt das, so stabil, so Hayabusa-mäßig aussieht. Aber die sieht halt ein bisschen, ich weiß nicht, ich würde es jetzt mit clumsy beschreiben aus. Also ich finde die ZX-10R sieht nicht sehr agil aus.
Das seht ihr falsch. Also das Ding ist, dass die halt einfach so ein bisschen back to the roots geht oder halt einfach ihre Roots nicht so forgettet hat, um da mal die Anglizismen jetzt hier auch mit reinzubringen.
Zu usen.
Das Ding ist einfach, dass Supersportler ja einfach vorne breit gebaut waren und breit gebaut sind. Einfach erstens, weil sie den wahnsinnig breiten Reihenvierer drin haben. Und dann halt einfach, um möglichst aerodynamisch im Grunde zu sein. Und
aber also schön, besonders mit diesem Kawasaki-Grün, was ja eh hässlich ist. Also, nee, das ist, also, du kannst sie wirklich meinetwegen unter einer R1 machen, aber die R1 ist auf jeden Fall objektiv schöner. Also, da brauchen wir uns gar nicht unterhalten.
Die R1 ist auf jeden Fall, wie sage ich das? Die R1.
Wunderschön.
Die R1, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich die R1 jetzt einfach über die letzten Jahre zu oft gesehen habe und dass man sie zu oft gesehen hat und dass ich einfach da vielleicht kein Auge mehr dafür habe. Die R1 ist auf jeden Fall eleganter und von ihrer Formsprache her auf jeden Fall neuer, frischer. Aber man hat sie halt zu viel und zu oft gesehen und die neue ZX-10R ist halt mittlerweile sowas Unikates eigentlich, weil du sie halt kaum siehst. Allgemeine ZX-10R hast du so wenig gesehen in den letzten Jahren. Halt immer noch die alte Generation ab und zu, aber die neue habe ich jetzt bisher noch gar nicht gesehen und die neue Art 1, wenn sie rauskommt, steht sie fünfmal bei der Kati oben so.
Das ja, halt so und die 125er sieht 1:1 gleich aus.
1:1
ja, gleich. Ist Entschuldigung, die Lichtmaske. Sport, ich wollte eigentlich nur die Lichtmaske, aber es hat die gleiche Lichtmaske.
Luca, du redest gerade von der aktuellsten Kawasaki oder von der davor?
Nee, von der aktuellsten.
Weil die davor finde ich wiederum wirklich hübsch. Die mit diesen, ich kann es nicht schlecht beschreiben, also jetzt nicht mit den zwei Punkten als Augen, sondern mit den so länger gezogenen.
Ja, aber ganz ehrlich, das Design ist halt noch aus Zeiten der Gratmelder des Ersten Weltkriegs.
Ja, gut, aber es ist schön. Ältere Designs sind nicht unbedingt hässlich, die können schon schön sein und ich finde, die ist echt hübsch.
Ja, wobei ich jetzt gerade auch mal die neue oder die aktuelle R1 aufgemacht habe und ich gebe dir halt schon irgendwo recht, ja. Ja, also, ne? Also die kommt definitiv davor. Aber das Problem ist halt, dass für mich die M1000R, die erste M1000 Doppel-R, Entschuldigung, die kommt halt für mich noch mal vor der. Also Ranking, Panigale, M1000 Doppel-R, R1 und dann die Cover. Und danach käme für mich vermutlich die aktuelle Honda Fireblade. So, jetzt habe ich's gesagt.
Nee, das ist schmerzhaft. Till, machen wir auch ein Ranking hier. Jetzt bin ich mal gespannt.
Also wenn die alle schwarz sind, dann sehen die ja oft sehr ähnlich aus, weil sie ja recht schnell sind und man sieht es ja eh nicht lang.
Deswegen kein Schwarz. Plädoyer an der Stelle.
Ja, aber das ist ja das Ziel. Man möchte nicht so auffallen. Oder möchte man so auffallen.
Also wenn man sich so ein Motorrad kauft und dann sagt man, oh, ich will aber nicht auffallen. Entschuldigung, sorry, ist die so laut und so schnell.
Schau dich mein Ferrari an, bitte.
Ja. Ich möchte auch nicht auffallen. Ich möchte halt als
ja, dann in dem Moment dann der Kleine doch schwarz an. So. Aber das frisst einfach immer so viel Kontur.
Ja, wobei jetzt bei der M1000 RR passiert halt auch sehr, sehr viel. Ne? Also die.
Ja.
Es passiert eben sehr viel. Ich finde die R1M extrem schön. Also auch das mit dem Sichtcarbon ist da, finde ich, in genau dem Maß, wo es sehr schön ist, aber gleichzeitig nicht 100% Carbon ist. Also die muss wohl möglich mein Favorit sein. Insgesamt finde ich auch, dass die R1, der stehen runde Lenkerendenspiegel sehr. Und da bin ich ein großer Freund von, wenn es angebracht ist.
Ja.
Die S1000 RR bzw. M1000 RR finde ich auch extrem schön. Auch einfach, weil sie von vorne so unglaublich mächtig aussieht. Also ist ja auch sehr breit, was aber nicht so rüberkommt, weil die eben wieder diese Breite sehr, sehr schön verarbeitet mit der Form. Also die wirkt halt wieder sehr, sehr agil für.
Aber ich finde, sie das, wirkt sie vergleichsweise ist. Kompakt jetzt. Also im Vergleich, sie haben jetzt ja versucht, bei der neuen das Heck ein bisschen ausladen
lassen. Sieht sie aus, wirkt sie aber nicht. Wenn man davor steht, finde ich nicht.
Also ich finde, wenn ich so die Fahrer drauf sehe, inklusive alte Bilder von mir oder die Promotion-Fotos, die so gibt, da sieht der Fahrer immer ein bisschen aus wie Donkey Kong bei Mario Kart.
Das ist so, bei der R1.
Bei der Doppel-R. Also im Vergleich zur R1, die R1 wirkt für mich persönlich deutlich bulliger immer so im Gesamten.
Die hat einen richtig bulligen Auftritt, einfach wegen der Front. Die ist, also ich finde die wirklich, wenn man die von vorne anschaut, ne, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes, breites Auftreten. Bei der BMW, das habe ich jetzt gar nicht so im Kopf. Und ich glaube auch, die Winglets machen einen Unterschied von der Breite als vom Auftritt.
Auf jeden Fall. Ja.
Also und ansonsten eine schwarze Gixxer jetzt nicht, weil sie schön aussieht, sondern einfach, also bei der Gixxer ist es auch wirklich das Image, das da mit
und
dabei
ist
kommt.
Ist halt günstig und ist
super günstig, also die kriegst du für günstiger als meine MT.
Wo liegt denn eine neue Suzuki 1000er Gixxer?
Ne, die gibt's ja nicht mehr neu, leider.
Ah ja, stimmt, darf man ja jetzt nicht mehr, weil Suzuki will ja keinen Spaß mehr haben.
Aber, also die, ich nehme jetzt einfach mal eine 2017er 1000er Gixxer L7 und ich habe wirklich keine Ahnung, was der Unterschied zwischen L und K ist. Ich kenne jetzt nur die Modellbezeichnung. Die bekommst du gebraucht mit so 4000 Kilometern für so 12.000 Euro.
Die hat damals 16.000
Es ist wirklich Euro gut. Gekostet. Die ist mit 203 PS angegeben, glaube ich, und hat wirklich volles Paket. Also das ist, also und ich finde preis-leistungstechnisch.
Aber volles Paket, man muss dazu sagen, damals, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, das haben sie, glaube ich, dann geändert. Damals, als sie rauskam, die aktuellste Version von der Gixxer, hatte die serienmäßig keinen Quickshifter. Und das ist schon in Zeiten, in denen das manche 125er haben, nicht so cool.
Es gibt 125er mit Quickshifter.
Ich meine, dass das auch zuvor genannte YZF mittlerweile macht. Ja, ich recherchiere.
Also ich weiß, dass bei April ja,
hat
es so ein Ding.
Vorbereitet für Quickshifter.
Ja. Vorbereitet für, nee,
ja,
ist okay. Was anderes.
Ja, ja, hast du recht.
Aber genau, das ist bei April ja genauso. Also da kann man den eben für, ich glaube, 50 oder sowas Aufpreis dann nach. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber in jedem Fall sehr günstig. Normal kosten die ja, was kosten die, 107 Euro oder 107? Sehr genau. Nee, ich glaube, ich habe mal einen gesehen für 107. Aber so 100 bisschen kosten die, glaube ich.
Ein Quickshifter schon mehr.
So als einzelnes Ding. Und dann, wenn man es jetzt von der Marke selbst haben möchte, als Add-on wahrscheinlich 2,50.
Ja. Aber so ein Quickshifter ist halt wirklich so eine Tausende-Kategorie. Also es muss nicht unbedingt der Blipper sein, zur Erklärung, Blipper runter, Quickshifter rauf, ne? Aber also ein Quickshifter
erwarte ja, kann man, ich schon. Ja, kann man schon erwarten, ja.
Also das muss ich jetzt mal recherchieren, ob das hier mit dabei ist.
Also bei der allerersten war es nicht. Also
die sind recht neu, die sind ja von 2017.
Ja, meine ich ja. Also als die 2017 die Modellpflege gemacht haben oder das Update, was bei Suzuki relativ synonym zu verwenden ist, da hat die das eben nicht gehabt. Das weiß ich.
Ab 2019 hat sie auch einen Blipper standardmäßig.
Genau.
Und davor hatte sie einen Quickshifter, ich weiß aber nicht ab wann genau.
Also ich kann mich nämlich noch gut an ein Review erinnern von Zonko, 1000 PS Redakteur, der sich sehr darüber echauffiert hat, dass man im Jahr 2000 und jetzt die Zahl einfügen, immer noch das Gas lupfen muss, wenn man hochschaltet auf einer 1000 Supersportler. Das hat ihn sehr geärgert.
Also die gibt's ab Werk mit Blipper und Quickshifter beides.
Also, genau, kommt auf an, welche Generation eben. Ja. Und der Endtopf ist ungefähr so groß wie das restliche Motorrad auch.
Schon groß, ja.
Aber Moment, das möchte ich ganz kurz veranschaulichen. Das hat einen Vorteil. Und zwar kannst du, also bei der R1 zum Beispiel, da hast du einen Mittelschalldämpfer und demnach kannst du den Endschalldämpfer, kannst du einfach so eine Dose hinmachen. Ihr kennt ja diese, zum Beispiel der SC Project, einfach nur der wirklich aussieht wie eine Dose, wo man einfach durchschauen kann, ne? Den kannst du dahin machen. Das kannst du bei den anderen Motorrädern nicht, weil die keinen Mittelschalldämpfer haben. Und da kannst du allerdings dann über den Endschalldämpfer noch mehr Lautstärke, also laut ist nicht immer gut, aber du kannst dann über den Endschalldämpfer mehr Lautstärke rausholen. Das heißt, desto größer der Auspuff ab Werk, also der Endschalldämpfer, desto kompakter du den machst, desto lauter wird's. Im Gegensatz jetzt zur R1, bei der
natürlich nur im legalen Bereich, ne?
Ja, natürlich. Ja.
Also so viel kann man da im Endeffekt auch nicht unbedingt rausholen.
Aber es sieht halt echt nicht schön aus jetzt so sehr, ne? Also der ist schon verboten groß, der
Endeffekt. Ja, aber nicht so groß wie der bei der Fireblade. Also der bekommt wirklich einen Weltrekord.
Wenn man sich da welche anschaut, die nicht...
Ja, aber der von der Fireblade ist wenigstens wohl geformt.
Das ist richtig. Ist ja auch ein Akrapovic.
Akrapovic.
Ja, also ja, bei der Suzuki ist wirklich hinten dran einfach so ein...
Also das ist nicht okay.
Aber deswegen ist er auch nicht mit einem Auspuff danach.
Nee, ich will auch nicht, dass du es relativierst.
Doch,
nee, einen anderen Auspuff. Ja, genau, muss man. Deswegen ist der Preis auch dann wieder relativiert sich natürlich, aber...
Weil dann zahlst du dann nochmal 5.000 für einen Auspuff.
Und nee, aber ich denke, das ist einfach vom Preis-Leistung und allem stimmt da einfach das Paket am meisten. Aber bei den anderen Tausenden habe ich mir zugegebenermaßen sehr, sehr wenig ein Bild von gemacht. Insgesamt bin ich nur ungern beziehungsweise gelegentlicher Konsument von Motorrad-Content zu dieser Jahreszeit und im Sommer fahre ich halt ganz selbst. Wenn ich im Winter schaue, werde ich einfach nur depressiv, weil dann würde ich gern auch fahren. Und demzufolge informiere ich mich auch gar nicht so viel über Tausender. Das wird, denke ich, sehr, sehr stark zunehmen, wenn ich jetzt die Saison noch mit der MT-07 hinter mich gebracht habe und die dann eventuell auch langweilig wird oder langweiliger wird. Aber im Moment bin ich da voll zufrieden.
Wieso wollt ihr Supersportler fahren?
Weil es toll ist. Also, du sitzt da drauf, du hast die Clip-Ons in der Hand. Also ich bin generell ein Fan von Clip-Ons. Ich finde das einfach von der Fahrgeometrie. Oh mein Geometrie. Gott, also, nee, ganz ehrlich, sorry, das Wort, das wird heute nicht mehr. Also, das wird einfach nicht mehr. Also, von der Geometrie, wie man drauf sitzt, wie du den Lenker in der Hand hast, die generelle Sitzposition, meine ist jetzt nicht so aggressiv, aber du sitzt von da außen, eher sportlich drauf.
Wenn man dich sieht, siehst du als Fahrer auf einer Supersportler sehr, sehr oft wesentlich besser platziert aus als auf einem Naked, weil man da aufrechter drauf sitzt. Natürlich ist es nicht so, wenn das Naked von der Geometrie sich sehr an einem Supersportler orientiert, aber auf so einem normalen, also vor allem auch dann ganz extrem auf Supermotos oder auf 125er Naked Bikes, wenn man da ein bisschen größer ist, so wie ich, dann sitzt man da schon. Also da passt das Donkey Kong, oder eher das Waluigi-Ding, ja, in jedem Fall. Na,
vor allem, also ich habe halt wirklich keinerlei Wind auf der Brust beim Fahren und das ist erstens richtig angenehm und zweitens, wenn man sich da einfach reinlegt, das ist so ein unbeschreiblich gutes Gefühl, wenn du da reinlegst, du machst, gehst so einen Gang runter oder zwei und dann gibst du Vollgas und du siehst einfach nur die Tachonadel hoch. Ich finde, das ist einfach wunderschön. Du kannst dich dann auch ein bisschen so fühlen wie bei Isle of Man, nur halt geradeaus und mit einem Viertel der Geschwindigkeit.
Auf der Landstraße sich wie Isle of Man fühlen, ist übrigens immer ein sehr gutes Zeichen.
Ja, es ist wirklich.
Nee, aber ich, also dieses komplett reinlegen und du, auch ein Gefühl von Sicherheit. Ich fühle mich auf einer MT zum Beispiel deutlich unsicherer, natürlich auch der Instabilität geschuldet. Bei hohen
Geschwindigkeiten auch.
Nee, auch so. Also die Cover, die gibt mir wirklich ein Gefühl von Sicherheit. Also wenn ich auf die steige, so dann... Lenz,
ja. Da die ist weniger launisch in jedem Fall. Aber ja. Das ist auch, MT ist ein bisschen ein Negativbeispiel. Ich denke jetzt eher, wenn man sich jetzt einfach mal den komplett direkten Vergleich von, ist die M1000R schon draußen? Ja. So zum Beispiel eine M1000R zu einer M1000RR. Ja. Wenn du jetzt so den Vergleich meinst, warum wir jetzt keine Tausender Nakeds anstreben, ich habe bei Tausender Nakeds, das ist wieder genau das Gegenteil von dem, was du zu 125ern gesagt hast. Ich finde, der Motor passt nicht so, also so ein Vierzylinder, hochtouriger Rennmotor mit 1000 Kubik in einem Naked Bike ist auch wieder einfach nicht so ganz angebracht, weil es zu viel ist. Und da das zu viel klingt jetzt natürlich sehr die blöden Kinder von heute mäßig, aber ich finde, es ist wirklich zu viel. Auch jetzt in der MT, wenn ich von mir aus 140, 150 mal ein Stückchen fahre, dann ist es schon unangenehm genug. Und da denke ich, hat man mit so einem super starken Motor in einem Sportler einfach mehr Spaß. Aber ich denke, da werde ich alles mal durch Probe fahren, was es beim Händler gibt. Und dann kaufe ich mir irgendwo was nicht beim Händler.
Und das Aussehen. Also das ist Aussehen.
Ja. Aussehen macht viel aus.
Und die Stabilität. Das ist wirklich, wenn du schnell fährst, das ist... der Lenker wackelt nicht, es ist wirklich, also ich bin auch schon eine Sportler gefahren, die dann doch eher wackelig war, aber die Ninja 400 zum Beispiel, wenn du mit der schnell fährst, wirklich, das ist bombenstabil, da rappelt gar nichts.
Das ist aber, glaube ich, bei den Tausendern ist es gar nicht mehr so schlimm dann wie bei der MT-07. Luca, du bist, glaube ich, mehrere Tausender Vierzylinder Nakeds gefahren, nicht wahr? Mhm. Was sagst du dazu?
Also ich gebe dir irgendwo recht, irgendwo fühlt es sich natürlich schon komisch an, ein so starkes Nakedbike zu fahren, ob der Tatsache, dass halt einfach in einem Supersportler das Ganze ein bisschen mehr genutzt werden kann auf die Art und Weise, wie es gedacht war. Mal kurz vielleicht aus meiner Sicht, warum ich beides fahre, lol. Ich habe halt einen Supersportler oder ich finde Supersportler deswegen super, weil du einfach, weil super im Namen ist, oh Gott. Weil du einfach so viel Präzision und Performance hast, mittlerweile auf dem Stand der Technik, wo du sagst, das kommt jetzt schon sehr nah an aktuelle Rennklassen ran. Also weiter als das und performanter als das kannst du halt einfach nicht fahren. Und das ist halt schon ein Faszinosum, was das Ganze mit sich führt. Das finde ich halt wahnsinnig toll, einfach zu wissen, okay, wenn du soweit bist, wenn du es als Fahrer kannst, dann wird dir dieses Motorrad definitiv keine Grenzen aufzeigen. Du hast diese Fahrstabilität, die dich wahnsinnig performant und schnell macht. Du hast diese Leistungsentfaltung, du hast die ganzen Regelsysteme, etc. Es ist einfach von der Ergonomie her und von dem, was das Motorrad kann und macht, ist es halt einfach die Benchmark. Und es ist halt einfach, das ist wirklich schön. Das mag ich am Supersportler wirklich sehr. Und das siehst du ihm halt auch an. Beim Naked Bike weißt du immer, dass es auf gewisse Art und Weise ein Kompromiss ist. Gerade jetzt auch ein Tausender Naked Bike, die dann in der Regel ja von Supersportlern abgeleitet sind, die machen halt aber einfach, ich sag's ganz böse, die machen ein wenig mehr Spaß. Zum einen finde ich halt, das, was du gesagt hast, so von wegen nötig, platziert, deplatziert, da gebe ich dir recht, vom Motor her, aber was jetzt wieder um den Straßennutzen angeht, ist halt ein Supersportler ein bisschen alberner als ein Naked Bike, weil ich ja auf der Straße eigentlich nicht jetzt so die letzte Zehntelsekunde suchen sollte. Und mit dem Naked Bike halte ich es halt deutlich länger aus vom Komfort her. Ich kann mal eine Tour fahren, ich sitze deutlich bequemer drauf, es ist insgesamt kommoder. Und du kannst ja trotzdem eigentlich für die Straße schon sehr, 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 sehr viel Leistung rausholen. Also gerade Extrembeispiele wie jetzt eine M1000R, eine Street Fighter, eine Aprilia Tuono, obwohl ich sie nicht mag, oder eine KTM Super Duke so. Ja, und das ist für mich, glaube ich, der große Unterschied und der Punkt, warum ich sie beide einfach sehr, sehr lieb habe. Vor allem aber der Key Factor ist halt, mit einer Supersportler fährst du halt einfach keine Touren. Und das macht wirklich keinen Spaß. Das sagt man sich immer so, wenn man jung ist, dann sagt man sich, ach, ich fahre damit auch mal nach Italien, das schaffe ich schon. Nee, das schaffst du nicht und das macht dir keinen Spaß, das macht keinem Spaß. Bis du dann das erste Mal im Stau stehst bei 40 Grad und dann Stop and Go, das macht dir definitiv keinen Spaß. Deswegen mag ich die Naked Bikes wiederum so gerne und du bekommst dann einfach viel mehr von der Kraft mit. Also du hast halt genauso viel Leistung wie auf dem Sportler oder tendenziell ein bisschen weniger, aber es fühlt sich viel brutaler an, weil du im Wind liegst quasi, du bekommst alles ab, du hörst alles, du spürst auch trotzdem ein bisschen mehr, also der Supersportler, der verwäscht ein bisschen mehr, einfach weil er ein Müh indirekter ist, einfach wegen der Tatsache, dass an der Gabelbrücke direkt die Lenker dran sind, die Clip-Ons, spürst du halt durch die Hebelwirkung oben am Lenker einfach ein bisschen mehr vom Motorrad. Du kannst auch ein bisschen direkt drauf einwirken, büßt dafür halt natürlich Stabilität ein, aber es fühlt sich halt einfach alles ein bisschen wilder an. So ein Wheelie macht mehr Spaß, so ein über die Kuppe hüpfen macht mehr Spaß. Musst natürlich aber einfach Stabilität einbüßen und hast dann beim Rangieren und in engen Passagen dafür aber auch mehr Spaß.
Du hast es schon mehrmals Rangieren angebracht, aber wie oft rangierst du denn? Also ich habe wirklich noch keinerlei Schwierigkeiten gehabt mit Rangieren und dann gehst du halt noch einmal mehr vor und zurück, aber ich finde, das als Argument finde ich jetzt nicht so gut.
Will ich dir gerne erklären.
Okay, pass auf. Ja, dann mach.
Okay, pass auf, mach mal. die Tatsache ist jetzt tatsächlich die, ich glaube, ich will euch nicht zu nahe treten, aber ich bin euch eine Auslandsmotorradtour voraus. Die habt ihr ja noch nicht gehabt, oder?
Nee, noch nicht.
Ich habe schon viele tausend Kilometer so in verschiedensten Terrains Erfahrung. Und das Ding ist halt, wenn ihr das erste Mal abschüssig irgendwo nach vorne hin geparkt habt und ihr das vorher nicht ausgecheckt habt und dann nicht so schlau wart, um da einmal rückwärts reinzustoßen in diesen abschüssigen Parkplatz. Und ihr müsst dann bei der kleinsten Neigung danach das Motorrad da wieder rausschieben, ziehen, drauf sitzen, rollen, wie auch immer, dann sind das zum Beispiel Situationen, wo es einen Fatzenunterschied macht, für welches Motorrad du dich entschieden hast. Auf einmal wiegt eine GS 240 Kilo, auf einmal war es eine Scheißidee, dass du die Indien mit dem hohen Lenker genommen hast, auf einmal bereust du die Tatsache, dass du den Supersportler genommen hast und dann bist du halt einfach auf einem semi-leichten Naked Bike, was heißt der King? Also du tust ja halt auf jeden Fall deutlich leichter. Das ist das eine. Das andere, wenn man es zum Rangieren zählen möchte, das ein oder andere Mal wird der Transport im Sprinter dann der Fall sein und da tust du dir halt mit dem Naked Bike zum Beispiel, was das Verzuren angeht und das bisschen von links nach rechts noch schieben, trotzdem auch ein gutes Stück leichter. So. Das hast du also, jetzt davon.
Das wirkt auf mich ein bisschen wie die Leute, die sagen, ich habe mir jetzt ein SUV gekauft für das hohe Einsteigen, weißt du? Das ist so, also ja, das kannst du gerne als Argument benutzen, aber ich sehe das nicht so ganz. Ja,
du kannst aber viele Dinge, muss ich jetzt ganz blöd sagen, man kann viele Dinge nicht fühlen, wenn man sie noch nicht gespürt hat, also logischerweise, aber das ist ein bisschen so, wie ich damals auch dachte, so, hey, Vater, bitte quatsch mich nicht voll. Natürlich fahre ich auf der Doppel-Erde-Tour bis zum Gardasee. Und dann waren wir am Gardasee angekommen und habe ich gesagt, ey Vater, fahr alleine, ich habe keinen Bock mehr, Alter. Wir gurken jetzt hier seit 20 Minuten um den See rum mit 30 km/h. Ich spüre weder Hände noch Hintern, ich habe keine Lust mehr auf mein Leben so. Und das waren wirklich Abende, wo ich gesagt habe, hey, geh mir weg mit dem Thema Motorrad und ihr kennt mich, wenn es bei mir soweit ist. Also, und der Punkt kommt eben. Und auf Touren erlebst du, ich weiß nicht warum, aber da erlebst du so viel mehr als jetzt hier in der Fränkischen und so. Und deswegen, wenn du es mal gespürt hast, dann weißt du, was ich meine.
Was du gerade gebracht hast, ist ein guter Punkt. Eine Supersportler ist nicht gemacht für Langsamfahren. Das ist wirklich, also allein sich da so zurückzuhalten, dass du sagst, ich fahre jetzt langsam, das erfordert schon wirklich sehr, sehr viel Selbstkontrolle und zudem dann auch, ja, und auch die Hitzeentwicklung einfach, also du hast einfach eine viel höhere Hitzeentwicklung als jetzt bei einem Naked Bike und ja, die Sitzposition natürlich auch, ja.
Also es kommt dann gerade so bei langsamen Passagen, wenn wir schon bei Touren sind, wenn du zu Serpentinen fährst zum Beispiel, kommt es ultra darauf an, welches Naked-Bike du mit welchem Supersportler vergleichst. Also ich habe zum Beispiel Kumpels, die fahren religiös Joghurtbecher, so wie ich die Supersportler manchmal despektierlich nenne. Und die sagen dann immer, oh nee, ich kann den und den Berg nicht so schnell fahren wie du, weil ich fahre einen Supersportler. Da denke ich mir immer, nee, bitte sei leise. Also wenn du eine Doppler zum Beispiel fährst, ist ein ultra zahmes und handliches Supersportmotorrad. Mit dem kannst du problemlos sämtliche Serpentinen ähnlich bis schneller fahren als ein Nakedbike oder vergleichbare
Nakedbikes. Du bist wärst du der schlimmste Mensch, mit dem man eine Tour fahren wollte, weil du jeden dazu zwingst, den Berg bei Vollspeed hochzurasen.
Nee, überhaupt nicht. Aber es ist halt, ich mag nur Ausreden. Ausreden finde ich ganz schlimm. Ja. So, dann sag doch, ich mag keine engen Kehren, so, das ist kein Problem. Aber das ist halt zum Beispiel ein Punkt, wenn du es jetzt mit einer, weiß ich nicht, Panigale, Aprilia oder so machst, dann hört es wirklich sehr schnell auf, Spaß zu machen, so enge Kehren. Aber so zum Beispiel, wenn du jetzt so ein Komotes Bike kaufst, wie die damalige Fireblade oder eine Doppler, dann geht es schon ähnlich gut. Es macht halt, es ist halt nur, ja, vergleichsweise anstrengender. Ja.
Jetzt sind wir eigentlich schon wieder bei Touren, ne?
Jetzt sind wir bei Touren. Also nee, ich habe jetzt halt nur so ein bisschen also der Kernaspekt, warum ich nicht nur einen Supersportler habe, sind die Touren für mich, ja.
Aber wenn du auf eins verzichten müsstest, welches wär's?
Also darf ich dann nur Landstraße oder für immer, für alles, auch für deine Strecke?
Alles auf der Straße. Nicht Rennstrecke.
Okay, nee, dann würde ich mich sofort fürs Nakedbike entscheiden. Einfach, echt?
Weil so stark?
Ja, weil du definitiv, also du wirst definitiv genauso schnell bis schneller sein in gewissen Passagen. Und ich mag einfach meine Touren doch schon sehr gerne.
Und jetzt also, nur für Hausrunden?
Supersportler.
Ja. Okay, alles klar.
Okay. Ah, okay, da haben wir ihn. Okay. Der Wendehals. Ja.
Das ist halt der Punkt, ich bin noch nie eine Tour gefahren, also eine große Tour, ne? Auch schon eine Tagestour, aber jetzt keine mehrtägige. Und ich glaube, da merkt man dann wirklich den Unterschied zu schätzen. Aber das, was ich halt mache, das ist halt einfach im Prinzip Hausrunden, ein bisschen rumjagen. Und dafür ist halt ein Supersportler super. Also es ist ja...
Man neigt dazu, super im Wort mit Supersportler zu benutzen. Im
Satz. Ja, es hatte auch einen Grund, warum es ein Supersportler ist. Es ist halt einfach, es ist halt toll. Schau mal, wenn du durch die Stadt fährst, ne? Perfekt mit einer Supersportler, ne? Und die sehen dann den Duca da sitzen auf einer Ducati, ne? Und die ist rot und die ist schnell und die ist voll verkleidet, so. Da weiß jeder,
boah, erste Linie rot, das der Rest ist eigentlich gar nicht so wichtig.
Ne? Ja, aber okay, jetzt stell dir mal vor, du würdest mit einer Street Fighter V4S. Aber in Schwarz fahren. Da würden einfach nur Leute denken, ah, okay, das ist ein Motorrad. Ein Kenner würde denken, boah, cool. Aber die meisten Leute haben trotzdem, also das ist jetzt eigentlich ein komplett schlechtes Argument, weil es nur um Posen geht, aber so von außen, die Wirkung, die man ausstrahlt, ist bei einer Supersportlerin ganz anders.
Ich bin ja glücklich, wenn die sagen, das ist ein Motorrad. Ja, ich will ja nicht, dass sie sagen, oh, das ist die M507 vom Till und der wohnt genau da und da und den...
Also ich finde doch so, wenn man so Leuten im Vorbeifahren so ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, das ist schon sehr, sehr viel wert. Das macht schon glücklich.
Aber das ist bei...
Das ist heutzutage auch echt selten geworden, ja.
Den Hälften der Leute wirft man ein Lächeln ins Gesicht, die andere Hälfte werden einfach nur grimmig.
Ja, das ist halt echt so ein Problem. Also Supersportler machen schon deutlich sauberer, weil es halt für die Leute noch ein bisschen mehr... weniger zweckdienlich ist als alles andere. Also da bist du ja für die auf einer Ebene mit Ferrari- und Lamborghini-Fahrern, wenn du mit dem Supersportler daherkommst, weil sie es so sinnlos auf der Straße finden.
Naja, aber ganz kurz, versuchen wir mal mit wirklich rationalen Gründen eine Tausender Supersportler für den Straßenverkehr zu rechtfertigen.
Also.
Überholen.
Ich wollte es halt, ach Till. Nee, außerdem,
ja, siehst du, ich merke schon, was wirklich...
Ja, und das, was auch noch sehr wichtig ist, ist...
Genau.
Abgesehen davon kannst du auch noch...
Und ein Riesenvorteil ist...
Ja. Also, das sehe ich auch so.
Ja.
Aber es macht halt Spaß, so.
Es ist halt schon cool.
Es ist einfach cool, ja.
Aber die Street Fighter kauft man ja auch nicht in Schwarz.
Naja, dein Kollege hat sie in Schwarz gekauft und ich muss sagen,
ein Freund von mir hat sie in Schwarz gekauft, dem möchte ich auch nicht zu nahe treten. Nee, die kann auch nicht hässlich werden, die sieht auch wirklich schön aus. Aber schwarzes Motorrad, wenn du es dann vergleichst mit dem farbigen Modell daneben oder nur Akzente, wenn das Motorrad hat, es ist halt gleich ein bisschen, ja, Understatement gut und schön, aber es frisst halt einfach viel Konturen, finde ich, schwarz. Auch wenn es gut ausschaut. Ja.
Also ich verstehe, was du meinst. Das Motorrad muss ja auch noch einen gewissen Charakter haben, aber ich finde trotzdem, mit Schwarz machst du wenig falsch. Definitiv. Und ich bin auch von dem Kawasaki Grün nicht so ein Riesenfan. Ich habe ein grünes Motorrad, ja. Aber
du hast wenn Kawasaki.
Leute, stimmt, du hast schon Kawasaki.
Wenn ich jetzt so entscheiden müsste, ich finde, mit Schwarz macht man wenig falsch. Ich finde aber, also das Ducati Rot passt gut, aber das ist halt eine sehr, sehr laute Farbe und die schreit schon sehr.
Wobei man dazu sagen muss, für jemanden, der keine Motorräder kennt, ist jedes rote Motorrad ein Ducati.
Facts.
Ist auf jeden Fall so. Ja. Also auf jeden Fall. Auch wenn es so ein Adventure-Bike ist.
Ja. Schon, ja, dann ist eine Multi.
Ja, dann ist es sofort eine Multi. Oder ist eine GS, das ist okay. Wobei, ich glaube, die meisten roten Multis sind für den handelsüblichen Motorradfahrer immer noch eine GS. Ich glaube, da ist es mittlerweile so, wie jeder Geländewagen ein Jeep ist jedes Reisemotorrad eine GS.
Ja. Aber wenn man jetzt ein Motorrad rot googelt,
Dann kommt sehr schnell Ducati so. Nee, aber ich rede jetzt von den Reiseentodus, also weil du gesagt hast, Multi so.
Ja, achso, ja.
Ich glaube, die meisten Leute sehen eine Multi und wenn sie sich nicht auskennen, dann sagen sie, oh, da fährt eine GS, oder? Ist eine GS, ne?
Ja, für den Nichtkenner sieht alles gleich aus. Also
eine GS ist halt so auch bei einer Tiger oder so.
Das ist halt so der Benchmark, weißt du? Das ist so das bekannteste Tourenmotorrad.
Ja, aber in jedem Fall. Also,
jetzt mal hier ein englisches Wort zu misgendern, das ist aber auch nicht möglich. So.
Oder? Ist es die Benchmark? Das war jetzt
Benchmark so ein Fragezeichen.
Der Benchmark.
Der Benchmark?
Ja, der Leistungstest.
Es ist ein englisches Wort, aber das hat kein Geschlecht.
Aber ist doch der Leistungstest, der, was müssen wir sonst sagen? Das
Benchmark. Es ist
kannst alles sagen.
Der Markierung. Egal. Ja, okay.
Ja, naja, wurscht.
Kannst du nicht sagen, das ist der Bottle. Das ist
aber deswegen, also du kannst entweder ein rotes Motorrad kaufen oder du kaufst halt ein schwarzes so. Und dann kaufe ich mir lieber ein schwarzes.
Nee, aber zum Beispiel auch dieses Grau-Blau von der R1 und R1M finde ich sehr, sehr hübsch. Das ist nicht ganz so langweilig wie komplett schwarz, aber auch nicht so rot halt, weißt du?
Ich finde schwarz nicht langweilig. Ich finde, das kann man sich anschauen und man sieht die Form so schön und es wird nicht von der Farbe beeinflusst und damit bin ich glücklich.
Das sagst du jetzt, weil du ein schwarzes Motorrad hast.
Ne? Das sage ich, weil ich ein schwarzes Motorrad habe, weil ich ein schwarzes Motorrad hatte und weil ich eins haben werde.
Oh Mann. Ja, ich bin halt, ich weiß nicht, es hat gar nichts jetzt so sehr, okay, das hört sich nicht sehr glaubwürdig an, aber es hat nichts groß mit Geltungsbedürfnis zu tun, aber...
Aber. Es hat mit Geld zu tun.
Nee, aber die Tatsache ist einfach, wenn du jetzt dann so zum einschlägigen Motorradtreff fährst, so zur Kati hoch und siehst dann dein Motorrad in der Masse der schwarzen Bikes untergehen, das mag ich halt nicht so. Ich hätte halt schon gerne was, dass ich sagen kann, okay, das ist mein Motorrad. Das erkenne ich sofort und das sieht nicht so von der Stange aus und hebt sich ein bisschen ab.
Also doch,
das ist ein Punkt, den man verträgt. Aber ist nicht mein Ding.
Okay.
Ich bin mit Serie auch sehr zufrieden.
Ja.
Nee, der Till hebt sich dann einfach durch die reine Lautstärke ab beim Anlassen.
Du Poser.
Durch die unglaublich vorbildliche Fahrverhalten.
Ja,
nee, das fasst, denke ich, ganz gut zusammen.
Ja, aber...
Achso, Lenz, wir haben noch gar nicht dein nächstes Motorrad geklärt. Ah doch, nee, ist es dann schon die Fireblade oder ist die noch...
Das kommt tatsächlich sehr, sehr auch auf die finanzielle Lage an, weil das natürlich einen großen Unterschied macht, ob man jetzt eine ältere Gixxer kauft oder dann die...
Es ist halt vor allem das Schmeißen, was es bei mir ist. Also
ich werde die halt durchschmeißen, weißt du, das ist das.
Ja.
Also das habe ich mir halt vorgenommen.
Oder halt in eine Leitplanke fahren.
Weil es machen wirklich... Also es machen halt wirklich viele den Fehler, halt dass sie da crashen, ne?
Tut mir leid.
Und das habe ich halt nicht vor.
Ja, das ist dumm, denke ich auch. Viele machen das auch so viel.
Ich kann es auch nicht empfehlen.
Crashen ist voll cringe, so das mache ich nicht. Das ist echt unnötig.
Also entweder halt eine Gixxer oder die Fireblade. Ich könnte mir auch vorstellen, direkt die Fireblade ist halt preisig nochmal ein... Ich will nicht sagen das Doppelte, aber schon noch ein gutes Stückchen mehr. Also die bekommt man gebraucht für so 17, 18 sowas.
Die Fireblade?
Ist schon eine Ansage, aber...
Nee, Japaner sind jetzt nicht für Wertstabilität bekannt ab einem gewissen Alter.
Ja.
Es sei denn, du hast halt eine MT-07, dann kannst du die auch in
das Gold abwiegen. Ja. Also, die kannst du auch tatsächlich auch als Wertanlage.
Habe ich schon mehrfach gesagt, ja. Ich würde lieber daran investieren als in Aktien. Ja, aber ich würde jetzt gerne aus eurem Munde nochmal so als Conclusio in Light hören, was so die Nachteile auch sind von Supersportlern, was ihr euch so vorstellen könntet.
Das willst du jetzt aus mir rauskitzeln, wirst du aber nicht schaffen, weil es gibt nichts Besseres als ein Supersportler.
Das heißt, ihr wollt jetzt ja völlig unreflektiert im Internet stehen lassen, Supersportler sind's.
Also es ist halt nicht unreflektiert, wenn man einfach die Fakten statet.
So. Also die Ninja 400 wird ja von uns gerne als Sporttourer bezeichnet.
Nein!
Ja, es sind wirklich große Worte. Ja.
Wenn ich eine halbe Stunde auf der drauf sitze, tun meine Handgelenke weh.
Ja, aber das ist
die bequemste
Position.
Danke, Till, danke. Also,
ich sehe Folgendes. Ich sehe besonders, wenn man langsamer fährt, besonders auch für den Stadtverkehr. Lenz,
du fährst nie langsam.
Ja, okay, aber vielleicht deswegen ja auch, ne? Also, mir fällt es deutlich leichter, auf einem Naked Bike langsamer zu fahren, als auf einer Sportler. Eine Sportler verleiht dazu zu rasen. Das kann man jetzt als Pro und Contra sehen. Wir nehmen es jetzt aber
ganz,
mal als
Contra. Ich muss ganz kurz einwerfen, du bist einer von denen, so, der auf seine 400er zeigt. Schauen Sie sich das Ding mal an, mit der kann man nicht langsam fahren. Also, sorry. Also, mit der geht es nicht.
Aber allein von der Position, das ist ja eher was Mentales. Das ist jetzt nicht, weil das so eine krasse Maschine ist. Aber jetzt ganz kurz, um meinen Punkt weiter hier auszubauen. Dadurch, dass es weniger dazu verleitet, ist es besonders in der Stadt, würde ich immer Naked vorziehen. Einfach weil, besonders auch im Sommer, du hast den Fahrtwind, der kühlt dich mehr ab. Es ist viel entspannter, du kannst einfach viel besser ruhig fahren. Auch jetzt für eine Tour, bei der man wirklich ruhig fährt, da ist mir das viel lieber.
Ich glaube, du fährst einfach auf meinem Motorrad wesentlich ruhiger, weil du Angst hast, es zu schmeißen. Ich glaube, das kann auch sein, Naked, ja. Vor allem in der Stadt, reizt das Rasen auch sehr, einfach weil man doch super agil ist. Mhm. Also das mit dem Drücken ist halt sehr, sehr angenehm, weil du kannst dich so schön durch engere, keine Ahnung, wenn da jetzt zum Beispiel zwei Autos nebeneinander stehen würden, könnte man da besser durchkommen, finde ich.
Also das ist...
Nee. Und außerorts nimmt sich das, denke ich, auch, also jetzt bei den Motorrädern, die wir haben, nicht viel. Ich kann mir vorstellen, dass es bei einer Tausender was anders ist, aber also, es fühlt sich alles schneller an.
Es hat auf Naked jeden Fall beides seine Daseinsberechtigung.
Naked fühlt sich schneller an. Ja, ich denke, auf einer Naked fährt man ein bisschen angepasster.
Außer man ist Luca.
Außer man tut es halt nicht. und dementsprechend, also ich denke, also meine Meinung ist da auch nicht komplett gefestigt. Es kann auch sein, dass ich in 2 Jahren mit einer Tausender Naked da sitze. Aber ich werde alles durch Probe fahren, ich werde gucken, was mir passt und dann denke ich, kann man da nochmal ganz gut reden.
Ja, okay. Also Nakeds haben ihre Daseinsberechtigung. Ich bin aber trotzdem Teamsportler, das ist vielleicht rübergekommen bis jetzt, ja, wenn ich dann
habe das jetzt mal gehört. Habe ich jetzt so verstanden, ja.
Aber ich werde mich da auch mal ausprobieren. Mal gucken.
Ja, okay. Ich glaube, dann haben wir das ganz gut abgerappt. Ich möchte noch mal zwischen den ganzen Anglizismen dazu sagen, dass ich jetzt neben der Lobhudelei für die Supersportler trotzdem so für die Anfänger, wir geben ja immer so einen ganz kleinen Tipp für die Anfänger mit, Supersportler sehen wunderschön aus. Sie haben auch auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung und sie sind was Tolles, vor allem jetzt fernab von ja, einem Sporttour, sage ich jetzt mal, sind sie halt aber nichts, worauf ihr das Fahren richtig, richtig lernen werdet. Und wenn, also du lernst halt das Fahren trotzdem auf dem Naked Bike besser, du lernst das Motorrad besser verstehen auf dem Naked Bike, es gibt ja einfach mehr Feedback und du kannst mehr spüren, was die verschiedenen Fliehkräfte und die verschiedenen physikalischen Einflüsse auf das Motorrad zu machen und anrichten. Und deswegen empfehle ich trotzdem immer wieder mit dem Naked Bike als erstes bitte anfangen und danach gerne in Richtung Supersportler gehen oder halt vom Sporttourer herkommen, der von der ganzen Ergonomie her deutlich mehr in die Richtung Naked Bike geht als in die Richtung Supersportler in meinen Augen. Das möchte ich noch gesagt haben.
Ja. Danke dir, Luca, war sehr lehrreich.
Ja, das war mir trotzdem wichtig, das war mir sonst ein bisschen zu sehr pubertär da. Wir sind jetzt 16 und wollen Motorrad fahren. Talk,
hey.
Das war jetzt doch sehr Gixabra-like ansonsten deswegen. Ja.
Ja, gut, wir wachsen ja und lernen alle, ne? Also,
ja.
Ist ja auch ja, dann in Ordnung. Ja. Da. Meine Meinung wird sich bestimmt auch mal ändern. Ich sehe mich auch irgendwann auf einer GS dann. Ja.
Ich bin jetzt alles gefahren, Jungs.
Ich bin jetzt
schon wirklich alles gefahren und die GS, ich sag's wie es ist. Nee.
Gut. Also,
dann schon eher so eine 100 Transalp.
Dann naja, sagen. Dann beschließen wir das Ganze. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören.
Ich natürlich auch.
Mich natürlich auch.
Schön. Und dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Bis dahin.
Und bis zum nächsten Mal.
Ja, macht's gut.